Genre, den Begriff kennen Sie aus anderen Mediengattungen, also aus Literatur, aus Film. Es ist jetzt die Redundanz angekündigt am Donnerstag mit der Klassiker der Spielegeschichte, die in diesem Semester sich ja komplett mit Genres beschäftigt. Sie brauchen das für Ihr allgemeines Weltverständnis und für die Klausur. Sie können entscheiden, was für Sie wichtiger ist. Es wird nämlich die Frage kommen, dass Sie ein Werk systematisch einordnen, und systematisch heißt vor allem in Bezug auf das Genre. Und die Historie leitet sich anschließend daraus ab, wenn Sie wissen, welche Genres ein Werk, also zu welchen Genres man ein Werk zählen kann, dann müssten Sie nur noch die Geschichte dieses Genres kennen und können ein Spiel oder einen Film oder ein Buch auch historisch einordnen. Also das Genre wird definiert durch eine Menge ästhetischer Merkmale. Diese Menge ist jetzt nicht fix, aber bei einigen Genres, so Fantasy, Science-Fiction, Horror, gibt es relativ stabile Mengen über die Jahre, aber das entwickelt sich. Also nehmen Sie Genre bitte nicht so als, das findet man in der Welt vor. Genres entwickeln sich aus der Diskussion über bestimmte erfolgreiche Werke und deren Nachahmer. Bei Spielen umfasst es all die Spiele, bei denen diese Merkmale ähnlich ausgeprägt sind. Es gibt kaum Werke, die genau in ein Genre passen, das gehört auch irgendwie dazu, aber es gibt natürlich welche, die so richtig deutlich in eine Richtung weisen. Entsprechend der Gliederung aus Vorlesung 1, Sie erinnern sich, die wird Ihnen ja das ganze Semester wird Sie begleiten, eigentlich Ihr ganzes Studium, wenn Sie es mit mir zu tun haben. Das ist so eine generelle Ontologie, in die man Spiele einteilen kann. Also die technischen Komponenten, grafischen oder audiovisuellen, narrativen, ludischen und performativen Genres. Das ist eher ungewöhnlich, hier von Genre zu sprechen. Ich mache das der Systematik zuliebe. Was ist damit gemeint? Was wäre ein technisches Genre? Sie kennen technische Genres unter dem Wort Plattform meistens. In der Medienwissenschaft spricht man gerne auch von Dispositiven. Und zu dem Dispositivbegriff komme ich aber noch, wenn wir bei den Arcades sind. Also dieses technische Genre definiert sich über die Frage, welcher Prozessor wird verwendet, also Mikroprozessor, welcher Speicher, wie viel Speicher, welche Schnittstellen gibt es, wie ist die Energieversorgung sichergestellt, insbesondere ist es ein stationäres oder ein mobiles System, wie ist die Sache mit der Vernetzung, also da sind so die gängigen großen Plattformen, denen man in der Spielegeschichte antrifft, sind so Großrechner, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen und in der nächsten Woche Arcades, die ihre Hochzeit, ihre Blüte dann in den 70er Jahren haben, Konsolen, die ebenfalls in den 70er Jahren auftauchen werden, aber dann in den 80er Jahren so richtig durchstarten, Homecomputer, die wiederum die Konsolen unter Druck setzen und letztlich in den PC übergehen, das ist auch so ein typische Plattform der 80er Jahre, Personal Computer, die in den 80er Jahren aufkommen, aber als Spieleplattform dann erst in den 90ern so richtig aktiv werden. Die Handhelds, die es auch schon seit den 70er Jahren gibt, die sind ja in der Microvision Ende der 70er Jahre, aber eigentlich mit dem Gameboy so richtig loslegen. Handys ab Ende der 90er Jahre und dann in das Smartphone übergehend, heute im Grunde genommen keine Handys mehr sind, sondern tragbare Computer mit einer Telefon-App. Also da können Sie halt auch mit telefonieren, zufällig, aber müssen Sie gar nicht. Dann haben Sie halt ein Gerät, was gerade nur eine Konsole, eine tragbare ist. Dann die Tablets ab Ende der Nullerjahre, Mitte, Ende der Nullerjahre. Und wir sind jetzt so auf dem Übergang, wir sind alle sehr gespannt auf die Smartwatch, die auch neue Spiele hervorbringen wird. Es gibt schon die ersten Prototypen, aber es gibt ja diese Uhren noch nicht in einer vernünftigen Qualität und Marktdurchdringung. Aber es ist nicht so, dass solche Plattformen endlich sind. Es gibt immer mal wieder neue. Und ich denke mal, diese Uhr wird das nächste sein, womit man dann wahrscheinlich weniger Computer-Videospiele als mehr so Mixed-Reality-Games machen kann. Aber mal schauen, ob wir wahrscheinlich in dieser Vorlesung erreichen, das nicht. Aber wir werden sicherlich in den nächsten Jahren noch darüber sprechen, weil wir ja so gerade auf der Schwelle sind, wo die Uhren irgendwie den Markt treffen und sich gerade einen Bedarf schaffen, zu versuchen, sich einen Bedarf zu schaffen. Narrativ, also da können Sie nicht, Sie können jedes Spiel nach seiner Plattform einordnen. Auf welcher Plattform läuft es und was ändert es, ob ich es mobil spiele oder stationär? Gibt es überhaupt die mobile Variante und solche Fragen kann man sich da stellen. Narrative Genres sind Ihnen deutlich bekannter, weil das zu dem Schulstoff gehört, dass Sie irgendwie über bestimmte Textsorten sprechen, die erzählen. oder über Filme, die etwas erzählen und die Erzählung dann ein bisschen nach dem Thema, dem Schauplatz, den Charakteren und der Handlung eingeordnet wird, ob es sich um eine Abenteuergeschichte handelt, um eine Detektivgeschichte, um eine Erotikgeschichte, das ist dann eher weniger Schulstoff, Kriegsgeschichte, Krimis, die ähnlich sind wie Detektivgeschichten, aber nicht immer das Gleiche, Fantasy-Geschichten, Horror, Liebe und Romantik, Science-Fiction, Science-Fantasy, Sport, Western etc. Also es ist längst keine erschöpfende Aufzählung. Hier unten ist mir gestern über den Ticker gelaufen, gibt es ein schönes Plotting of Fiction-Genre, das können Sie sich mal anschauen, das ist eine schöne Webseite. Also ein schönes Poster, in dem Sie unglaublich viele Genres mit sehr, sehr vielen Subgenres finden. Also es gehört auch dazu, dass Genres so Untergenres haben, das sind dann genauere Spezifikationen, also dann haben Sie unter dem Fantasy, haben Sie dann halt das epische Fantasy oder das Low Fantasy, was mehr so aus schwertschwingenden Barbaren besteht. Und da gibt es dann ganz, ganz feine Unterteilungen, in denen die Menge der ästhetischen Merkmale größer wird. Je größer die Menge der Merkmale, desto kleiner der, also je größer der Umfang, desto kleiner der Inhalt, kann man sagen, desto weniger Werke passen rein und desto spezieller ist es. Insofern sind Subgenres keine Teilmengen, sondern Obermengen der anderen Genres, also der Hauptgenres. So, und hier sehen Sie mal die fantastischen Entwürfe von Albert Robidard. Haben mehr als ein Genre beeinflusst. Das war ein bedeutend. Das war halt ein bekannter Zeichner und Romancier in den, im 19. Jahrhundert, der insbesondere heute bekannt ist, weil er Werke geschrieben hat über eben Le 20e siècle, über das 20. Jahrhundert. Und Sie erinnern sich ja noch an die fliegenden Fische, auf denen wir allen saßen. Also der hat interessanterweise die Technik seiner Zeit genommen und einfach mal extrapoliert. Das ist so eine Steampunk-Ambiente. Aber manche Sachen sind so fantastisch daneben und andere Sachen sind unglaublich visionär gesehen. Also er nahm das Telefon und ging davon aus, selbstverständlich werden wir über das Telefon einkaufen, mit unseren Verwandten per Bildtelefonie sprechen, Musik hören in öffentlichen Räumen. Also all das, was das Telefon gar nicht gebracht hat, aber dann das Internet und heutzutage das Smartphone ganz selbstverständlich einholt. Nur war zu Robidas Zeiten noch, also die ganze Gesellschaft, der ganze Stadtraum war völlig mit Telefonleitungen zugehangen, weil er das drahtlose Telefon zu seiner Zeit noch nicht sehen konnte. Das macht so interessant auf der einen Seite Visionen, die durchaus, das habe ich Ihnen ja letztes Mal auch bei den Telegrafisten gezeigt, also sobald es eine Technik gibt, gibt es Ideen, was man damit machen kann, die sich über die Jahrhunderte gar nicht so sehr unterscheiden. Es gibt aber dann immer spezielle Einschränkungen oder Verfeinerungen, die man so nie sehen konnte. So, narrative Genres. Nicht alle Spiele haben ein narratives Genre, was so klar ist. Also die typischen abstrakten Spiele, Tetris etc., da kann man sich bemühen, aber eigentlich ist es echt bemüht, da eine Narration rauszulesen. Aber es gibt natürlich eine Menge Spiele, die Geschichten erzählen wollen und durch die Wahl der Grafik und der Assets sich auch einem bestimmten narrativen Genre zuordnen lassen. Gleichzeitig hat jedes Computerspiel mit einer grafischen Ausgabe, das sind nicht alle, aber inzwischen doch so ziemlich jedes, ein visuelles Genre, den man auch als Stil bezeichnen, dieses Genre. Also da geht es um die Frage, mit welcher Technik werden Bilder gerendert. Rendern ist die Ausgabe eines Bildes durch den Computer. Welche Auflösung steht zur Verfügung, also wie viel Pixel habe ich überhaupt? Habe ich überhaupt Pixel? Es gibt ja auch ältere Konsolen und Maschinen, die gar keine Pixel haben, sondern einfach auf dem Kathodenstrahl, auf der Röhre dann einen Strich malen. Die zeige ich Ihnen dann in ein, zwei Wochen. Wie viele Farben stehen zur Verfügung? Gibt es überhaupt Farben? Welche Kamerawinkel, Dimensionen, also 2D, 3D? Welche Projektionsart ist es? Zentralprojektion, ist es eine axonometrische Projektion? Was ist der Abstraktionsgrad? Versucht es fotorealistisch zu sein oder eher eine Illustration oder im Comic-Stil? Wie ist es animiert? Ist es von Hand animiert? Ist es mit Motion Capturing animiert? Also all das sind so ästhetische Merkmale und je nach Ausprägung haben Sie dann in alphabetischer Reihenfolge Spiele, die so aussehen, als wären sie gebastelt. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren so erfolgreich, so denken Sie an Little Big Planet, ist vielleicht eines der bekannteren. Aber natürlich aus der Mario-Reihe gibt es einige oder Kirby's Yarn Land. Oder so. Also es sieht dann so aus, als wäre es Do-It-Yourself, ist natürlich alles vom Computer erzeugt. Cell-Shading hat so diesen Comic-Look, in dem sie einfach die Farbpalette deutlich reduzieren und häufig dann auch so schwarze Umrandungen den Figuren geben. Cell-Shading hat gar nichts mit Zellen zu tun, sondern von Celluloid kommt das. Also als würde man auf Film mit Pinsel malen. So die ersten Farbfilme, die waren ja nicht farbig aufgenommen, sondern aufgenommen in, wir sagen jetzt schwarz-weiß, aber in diesen Graustufen und dann mit Hand übermalt. Und zwar jeder Frame. Und diese Technik nennt man halt Cell-Shading in der Computer-Render-Technik. Illustration, das sieht aus wie von Hand gemalt, ähnelt dem Cell-Shading, hat aber so ein bisschen andere Anmutung. Pixel-Look, heute sagen wir Retro dazu, aber in den 80ern war das nicht Retro, sondern Stand der Technik. Und das Retro heute nimmt dann zum Teil auch eine viel größere Farbpalette, also hier dieses Sword and Sorcery, was Sie sehen, hat eine viel stärkere Farbpalette. Sie können im Hintergrund einen Verlaufshintergrund von hell nach irgendwie so einem Sonnenuntergang machen. Das wäre technisch in den 80ern gar nicht möglich gewesen mit den Maschinen, die solche Pixel dargestellt haben. Das hat eine Zeit gedauert, bis wir so viele Farben hatten. Low Poly, also wenig Polygone. Das ist ein typischer Look. Heute haben wir, die Polygone zählt man ja gar nicht mehr. Also man zählt sie natürlich schon, weil das ja der entscheidende Unterschied zwischen zwei Spielen ist, wie viele Millionen Polygone drin sind. Aber es gab diese Anfang der 90er im Übergang zur 3D, dass man wirklich mit sehr wenig Polygonen auskam, die dann auch noch einfarbig eingefärbt wurden mit einer Farbe, weil man sich mehr so Schattierungen und solche Dinge oder Texturen überhaupt vom Speicher und der Rechenzeit gar nicht leisten konnte. Abstrakte Spiele, eben hier ist wieder dieses Tetris, die sich gar nicht so im Fotorealismus verschreiben, sondern einfach mit sehr reduzierten elementaren Bausteinen auskommen. Dann natürlich Realismus, was wiederum die Spiele sind, die man am häufigsten in der Presse, im Fernsehen sieht, weil die so illustrativ sind. Also das ist für viele auch der Weg, der Computerspiele geht in Richtung Fotorealismus und zumindest in der Darstellung zum Film. Aber es hat sich seit einigen Jahren eben diese bewusste Abkehr durch Cell-Shading, Illustration, Bastelarbeiten etc. ergeben, sodass man nicht alle Streben zu HD-Auflösungen von so extremen Texturen und mit den ganzen Effekten Blumen und Lens-Flares und was all gibt. Da sprechen wir nächste Woche mal drüber, wie man realistische Grafiken, was da heute alles zusammenkommt. Oder Wireframes, das besteht wirklich nur aus Drahtgittermodellen, daher kommt der Begriff Wireframe. Technische Notwendigkeit in frühen Spielen, hier sehen Sie Vib Ribbon, das war ein erstes PlayStation, also ein PlayStation-Spiel von der PlayStation 1, was sehr stark auf reduzierte Grafik setzte, damit sie nämlich die CD des Spiels entfernen konnten und durch eine eigene Musik-CD ersetzen konnten und das gesamte Spiel im Speicher war. Und das funktioniert nur, wenn sie kaum was wenn sie nichts nachladen müssen und nicht viel haben. Und es ist so ein Rhythmus-Reaktionsspiel, wo sie rechtzeitig die richtigen Tasten drücken, um im Rhythmus der Musik, die sie selber einlegen, die Level zu bewältigen. Ist ein ganz spannendes Spiel, weil es prozeduralen Level generiert auf Grundlage von Musikanalysen. Heute auch wieder selbstverständlich, gibt es viele Spiele, aber zu seiner Zeit in den 90ern war das richtig originell. So, und dann gibt es performative Genres und da spricht man eigentlich auch nicht von Genre, also die Art und Weise, wie ein Spiel in die Welt gebracht wird. Wir haben ja schon gesehen, ein Spiel ist erstmal auf dem Datenträger, ist zwar schon irgendwie ein Spiel, aber so richtig als Spiel hervorgebracht wird es erst im Akt des Spielens. Das unterscheidet es von allen, nicht von allen, aber von vielen anderen Medien, nicht von den performativen Medien, da ist es ja auch so. Also ein Theaterstück im Buch ist nochmal was ganz anderes als ein Theaterstück auf der Bühne. Das hat die Theaterwissenschaft früh erkannt und sich von der Germanistik emanzipiert oder der Literaturwissenschaft, die bevorzugt sich die Texte angeschaut hat, aber dann kam jemand auf die Idee, hat gesagt, aber es ist doch nochmal ein Unterschied, wenn das aufgeführt wird, auch medial und von der Wirkung des Werkes. Und da müssen wir noch einmal auf die Aufführung gucken. Und das war in den Literaturwissenschaftlern immer unheimlich, also haben sie sich dann getrennt. So, performative Genres kann man unterscheiden bei Computerspielen nach so Merkmalen, wie viele Spieler gibt es, wie stehen die zueinander, was ist die Umgebung, in welchem Kontext wird dieses Spiel überhaupt dargeboten. Das ist ein enormer Unterschied. Also es macht was aus, ob sie Zuschauer haben oder nicht, oder ob sie es für sich alleine spielen oder mit Freunden. Das Publikum, gibt es ein Publikum oder sind alles nur Mitspieler? Insbesondere wenn Sie im Internet nach Bildern von Leuten, die spielen, suchen, finden Sie ja fast immer nur Publikumsveranstaltungen oder Gestellte, diese Fake Gamer, Sie kennen das. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie Spiele rezipiert werden, sondern wie Fotografen meinen, dass man ein Spiel irgendwie inszenieren soll. So, und ansonsten haben Sie Spieler vor Publikum, sonst wäre ja auch kein Fotograf dabei. Ab und an, und ich denke, dieses zweite da, dann gibt es da so etwas, also das wurde halt wahrscheinlich in der Handycam aufgenommen, gibt es dann solche Bilder, die nicht inszeniert sind und die dann der tatsächlichen Spielumgebung näher kommen, aber man sieht schon im Hintergrund, das wird auch eine Form von Messe sein, also ist auch wieder nicht so eine, so eine typische SingStar-Aufführung. So, und hier kann man, das ist keine abschließende Liste jeweils, ne? Also es gibt immer noch eine Menge mehr, aber das sind jetzt, dass wir ein paar Begriffe haben, Wettbewerbssituationen, dass man spielt, um etwas zu gewinnen, und zwar nicht so wenig, sondern hier geht es richtig, das ist ja E-Sport, das Bild zumindest aus einer E-Sport-Veranstaltung, das ist eine andere Form als Konkurrenz, dass irgendwie in Mario Kart zwei gegeneinander spielen, hier geht es richtig um Geld, die spielen völlig anders, als wenn sie, die zocken nicht, die spielen halt um Geld und Ruhm und Anerkennung, das ist ein richtiger Sport. Nein, ob es richtiger, ich will mich dazu nicht äußern, aber es hat sehr viele Merkmale von richtigem Sport und die Diskussion ist noch offen. So, dann ist die Spielen als Form des Selbstausdrucks, dass man sagt, ich spiele, weil ich was singen will oder weil ich irgendwie mich darstellen will. Da gibt es nicht so viele Spiele, aber die, die es gibt, sind ungemein erfolgreich. Insbesondere solche Instrumente spielen oder Singspiele, zum Teil auch Tanzspiele, in denen eben die Leute auch sagen, das ist eine Form des kreativen Ausdrucks und man wählt dann auch bestimmte Lieder, mit denen man was verbindet. Man singt ja nicht zu allem oder spielt irgendwie zu allem die Instrumente. Da investiert man sich selber mehr als in Spielen zum Beispiel, die man aus Zeitvertreib spielt. Also um hier lange Wegstrecken zu überbrücken. Man weiß es natürlich nicht, was der Herr macht. Vielleicht also chattet der gerade in einer Online-Gilde und das ist was völlig anderes als Zeitvertreib, sondern der arbeitet gerade, um seinen Clan voranzubringen. Aber häufig, gerade so im öffentlichen Verkehrsmittel, sieht man Spiele als Zeitüberbrückung. Das verwechseln dann viele Nichtspieler vor allem damit, dass Spiele generell überhaupt nichts anderes machen als Zeitüberbrücken und Zeitstrukturieren. Das ist ja eine sinnlose Tätigkeit, die ihren Zweck in sich selber zieht, sieht und, naja gut, was will man dann anderes erwarten? Aber das fasst den Akt des Spielens nicht vollständig zusammen, dass es nur darum geht, Zeit zu strukturieren, die man anders auch sinnvoller nutzen könnte. Das steckt ja meistens da drin. Dann Sensation Seeking, das sehen Sie hier nicht. Das ist der Macher McMillan von Super Hexagon. Ich weiß nicht, ob Sie Super Hexagon kennen. Das ist so ein Spiel, was Sie sehr, also es ist ein sehr einfaches Gameplay. Sie müssen einfach eine Figur so drehen, dass sie halt aus, ach, ich zeig's Ihnen, das hat überhaupt keinen Sinn, das zu erklären. Super Hexagon. Gibt's auch Bots, genau. Es gibt manche, die sagen, das kann man überhaupt nur als Bot lernen, gewinnen. Aber kann man eben nicht. Ich zeige Ihnen jetzt mal 10 Minuten Super Hexagon. Nein, keine Sorge. Ah, Sie doch, Sie können das sehen, ja. So, wer das spielt, der spielt das nicht für die Story, meistens auch nicht, um das vorzuführen. Das ist unter Publikumsdruck ist das Spiel noch viel schlimmer als ohne. Ich bin so zu alt dafür, also ich habe die Reaktionszeit nicht mehr. In den 80ern, da hätte ich sie alle noch. Okay, also Prinzip verstanden. Jetzt beruhigen Sie sich mal wieder. Es ist ja schon vorbei. Es ist nicht Edmund McMillan. Jetzt muss ich Ihnen, bevor ich Ihnen noch was Falsches sage, warten Sie mal. Ex-Super Hexagon. Ich verwechsel die beiden Herren immer. Terry Kavanagh, genau, also von Terry Kavanagh. Und den sehen Sie dort auch auf dem Bild. Der nämlich versucht, seinen eigenen Highscore zu halten, weil es Leute gibt, die noch besessener waren als er davon. Und er dann tatsächlich den Anspruch hatte, in allen Niveaus seines Spiels auch noch den World Highscore zu halten. So ein Spiel spielt man, das ist so eine, naja, da geht es um Sensation, um Illings, also den Rausch des Spielers. Da geht es nicht um Geschichten, also Zeitvertreib ist das eine, aber dieses Spiel, das können Sie nicht so nebenbei spielen auf dem Weg zur Arbeit oder vom Bus oder so. Dieses Spiel fordert Sie ganz oder Sie sind halt nach 2 Sekunden sofort gegen irgendeine Wand. Und da gibt es viele Spiele, die ihre Spieler so reinziehen, dass man eher, also dieser Austritt aus der Umgebungswelt und so eine Form von Sensation. Spiel ist unglaublich hypnotisierend. Also es ist ein fantastisches Spiel in seiner Art. Und da gibt es natürlich andere auch, also so Geometry Dash oder so, wo sie irgendwie reaktionsschnell sein müssen. Es gibt so eine audiovisuelle Überwältigung, die hier sehr reduziert sein kann. Also sie brauchen gar nicht große Grafik und tolle Shader, aber sie müssen halt irgendwie genügend Sinneseindrücke haben, dass sie gleichzeitig auch noch in Echtzeit hier die Reize verarbeiten müssen. So, dann für ähnlich viele, also für viele ist Spielen ein soziales Erlebnis. Und inzwischen hat sich das auch rumgesprochen, dass Spieler keineswegs so einsame Kellerkinder sind, sondern sehr viele Menschen Spielen wirklich als Gemeinschaftserlebnis begreifen. Vielleicht gemeinsame Form der Zeitstrukturierung, aber dann geht es darum, dass man über das Spiel spricht, während des Spiels, nach dem Spiel, und dass man sich auch Titel auswählt, über die man sprechen kann. Das sind dann häufig gar nicht so Wettbewerbsspiele, das kann sein, aber nicht so, um denen es so richtig um die Sache geht oder die einen so reinziehen, dass man für nichts anderes Zeit hat. Das sind dann so Partyspiele, Card Games, also so Mario Kart oder solche Spiele, wo man irgendwie eine Menge Spaß dabei hat, weil es zu unvorhergesehenen Situationen kommt und es auch immer viel vom Glück abhängt, wie man gerade irgendwie steht, sodass man auch immer reelle Chancen hat, dass alle in diesem Spiel irgendwie was mitnehmen können. Oder denken Sie an die ganzen Multiplayer-Games, die für manche natürlich auch eine Form des sozialen Einzelspiels ist. Und World of Warcraft kann man halt auch alleine spielen, aber für noch deutlich mehr Menschen auch eine Form ist, wie man zusammen in der Gilde, in einem Clan oder wie es auch immer dann heißt, diese Gruppierung sich organisiert und gemeinsam die Probleme in dieser Welt löst. Explorative Spiele, und jetzt nehme ich mal Minecraft, was ja eine Menge Spielperformanzen anbietet. Natürlich können Sie es auch als Wettbewerb spielen, als Zeitvertreib, als Selbstausdruck, was Sie da konstruieren. Aber eines der großen faszinierenden Elemente von Minecraft ist halt die Exploration. Sie müssen diese Welt erkunden und diese Höhlenlandschaften oder die oberirdischen Landschaften. Und da gibt es immer was zu entdecken, weil das Spiel prozedural halt jedes Mal neu aussieht. Also Sie können mit jeder neuen Welt gibt es was Neues zu erkunden. Und viele Menschen spielen das auch aus genau diesem Grund oder weil sie was aufbauen wollen. Also es gibt ja da verschiedene Spielstile. Dann die Fantasie, also dieses Eintauchen in eine Fantasiewelt. Hier sehen Sie von Robbie Cooper ein Bild aus seiner Reihe Avatar. Das können Sie mal rausgoogeln, wenn Sie das interessiert. Der hat Menschen fotografiert neben ihren Avatar, den sie in einem Online-Rollenspiel spielen. Und das ist jetzt ein besonders plakatives Beispiel, aber es gibt eine Menge andere, die einfach, also das ist auch nicht so, er hat sich dabei erwischt, diesen Herrn, wie er irgendwie die Frau spielt, sondern der sagt einfach, er findet das viel spannender, weibliche Charaktere in Online-Rollenspielen zu spielen und lässt sich da wirklich auch porträtieren, hat beide sich porträtieren lassen. Und da gibt es ganz viele Bilder, der Robbie Cooper hat interessante Fotoreihen über Computerspieler gemacht und das wäre jetzt eins davon, wiederum stellvertretend für all die Menschen, die Computerspiele spielen, weil sie sagen, die Welt, die dort aufgebaut wird, die fasziniert mich so. Also die Komplexität dieser Welt. Und das kann man unter dem Fantasie oder Fantasy World irgendwie zusammenfassen. So, und dann gibt es etwas, was Sie, wenn Sie anfangen, Computerspiele zu analysieren und auch Computerspielperformanzen, dann rutschen Sie ganz schnell in diese, wo findet man eigentlich jemanden, der ein Spiel vorführt? Und dann ist man recht bald in dieser Demo, also Demonstration. Man guckt dann, hier ist auf einer Messe, spielt jemand Kinectimals vor. Ich werde Ihnen in der Klausur am Ende ein Spiel vorspielen. Aber es ist nicht das Gleiche, als würde ich das zu Hause spielen. Und das ist auch nicht das Gleiche, als würden Sie das spielen. Insofern ist das eine eigene Performance. Oder Sie treffen einen Freund und sagen, jetzt zeig mir mal dieses neue Spiel. Dann führt der Sie rum oder Sie und zeigt ihnen bestimmte Dinge und spielt bestimmte Szenen nur an und bricht andere ab. Es ist einfach nicht das Gleiche, wenn Sie ein Spiel oder ein Let's Player. Der möchte ja auch sich selber darstellen in seinem Let's Play, aber der will Ihnen dieses Spiel ja auch in irgendeiner Form zeigen und schneidet vielleicht bestimmte Passagen raus, die dann zu lange dauern oder in denen er zu oft scheitert. Und insofern ist das nicht so, man guckt sich irgendein Spiel an und dann hat man den authentischen Spielablauf. Jemand, der einen Spielablauf aufzeichnet, bearbeitet und veröffentlicht, der hat einfach ganz andere Intentionen als jemand, der nur so spielt für sich oder der eben da relativ verbissen an seinem Highscore feilt. Das gibt es manchmal auch, dass solche Leute das dann ungefiltert ins Netz stellen, aber am erfolgreichsten sind die, die den Eindruck vermitteln, es sei ungefiltert, dies aber über Jahre hinweg konstant halten, so Gronkh oder so, der Mitte 30 ist, aber einfach so 15-Jährige anspricht und der das einfach schafft, diesen Stil weiterhin aufrechtzuerhalten, wobei man davon ausgehen muss, dass sich da einiges in seinem Spielstil inzwischen getan hat. Insofern ist Demonstration und das, was so dazugehört, Demonstration jemandem was beibringen, jemandem was zeigen, ist nochmal was völlig anderes. So, und dann gibt es die ludischen Genres, um die es sowohl in dieser jetzigen Vorlesung primär gehen wird, als auch die Klassiker der Spielegeschichte, also die Fragen nach Regeln, Zielen, Abläufen, Ressourcen etc. Das, was man üblicherweise als Spielgenre bezeichnet. Es gibt dann immer so Kombinationen, also Sie sprechen von einem Shooter, aber Sie können auch sagen, es ist ein Military Shooter, ein Militärshooter. Dann kombinieren Sie ein narratives Genre, nämlich ein Militär, mit einem Computerspiel, mit einem ludischen Genre, es ist ein Shooter. Und dann weiß man schon ungefähr, um was es geht. Dann können Sie noch sagen 3D, aha, 3D, Military Shooter, dann wissen Sie schon mal, es ist kein 2D, Shoot'em'up zum Beispiel. Und dann können Sie noch sagen Konsolen, Military Shooter, 3D, fotorealistisch. Und dann engt sich das so sehr ein, dass Sie schon wissen, okay, Battlezone, Call of Duty, sowas wird es wohl sein. Und das können Sie machen, Sie können also jedes Spiel wirklich nach diesen 4, 5 verschiedenen Genre-Typen einordnen und zum Teil finden Sie wirklich für jede Kombination dann auch einen Vertreter, wenn nicht mehrere, die genau als Konsolen-Military-realistischer Shooter durchgehen. Also bei Shootern sowieso, aber bei anderen Spielen ist es vielleicht nicht ganz so einfach, ganz viele Vertreter zu finden, die, sagen wir mal, mobile Echtzeit-Strategiespiele, die mit Cell-Shading daherkommen, das wird dann schon kniffliger, aber im Zweifel gibt es auch das Borderland auf dem Handy oder so. So, eine hervorragende Quelle, wenn Sie eine Systematik haben wollen, nicht die Systematik, die stimmt, aber eine, die sehr gut durchdacht ist und insbesondere sehr gut dokumentiert ist, ist die in der Wikipedia. Hatte ich ja schon letztes Mal was dazu gesagt. Es gibt andere Seiten, Moby Games nenne ich da gerne, die haben andere Genre-Einteilungen. Wichtig ist gar nicht, dass Sie die richtige Genre-Einteilung finden, sondern dass Sie sich an eine orientieren, um die Vielzahl an Spielen, und das ist ja die Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben von Genres, überhaupt Orientierung zu liefern. Entscheidungen zu vereinfachen, dass Sie sagen, okay, dieses Spiel, okay, das Genre kenne ich. Oder ich mag so gern Escape the Room Spiele, dann gucke ich mal, was es unter dem Genre alles gibt und dann weiß ich, welche Spiele ich mir mal anschauen sollte. Sie können besser darüber reden, dieses Telefonproblem, wie schon gesagt, wie beschreiben Sie eigentlich ein Spiel, jemanden, der es nicht kennt, aber auch nicht die Möglichkeit hat, das gerade mal anzuschauen. Das ist durch Genrebeschreibung deutlich vereinfacht, insbesondere von Menschen, die schon Repertoirekenntnisse haben, also die diese Genres kennen und das dann einordnen können, alles klar. Wenn es Tower Defense ist, dann weiß ich, was es ist. Oder ein MOBA, aha, so wie Dota oder League of Legends. Dann weiß man ungefähr, was man von so einem Spiel erwarten kann. So, und das kann man sich jetzt anschauen. Im Gegensatz zu den klaren Merkmalen der Aspektgenres, also ludische, narrative etc., sind die Klassifizierungssysteme der Spielgenres historisch gewachsen und nicht systematisch konsistent. Also die klaren Merkmale, die ich angegeben habe, keines dieser, also auch Fantasy ist kein klares Genre, das ist vielleicht ein bisschen unscharf ausgedrückt hier. Kein Genresystem ist irgendwie klar. Ich habe es nur so angegeben. Also auf meinen Folien wirkt das alles so, ich habe Ihnen klare Vertreter von narrativen Genres oder von visuellen Genres gegeben. Das heißt aber nicht, dass Sie jedes Werk so klar einordnen können. Jedes Genresystem ist immer historisch gewachsen. Und systematisch inkonsistent. Das heißt, Sie finden ein Werk, das passt in zwei Genres oder das wechselt das Genre und wandelt dann, so Frankenstein wandelt dann so von Horror zur Science Fiction und wieder zurück und das ist manchmal nicht so ganz klar, wo was hingehört. Insbesondere Subgenres kombinieren technische Online-Gaming, ist so ein Genre, nicht ein Online-Game, wäre ein Spiel, was sich über die Tatsache, dass es online läuft, identifiziert, über narrative Dating-Simulation Also es ist ein Simulations- oder, naja, ist vielleicht auch eher ein Adventure, in dem es darum geht, irgendwie romantische Beziehungen einzugehen. Visuelle Subgenres, ein Dungeon Crawler, da wissen Sie, aha, es wird irgendwie in irgendwelchen Verliesen stattfinden. Oder performative Aspekte, Exergame, also ein Exercise-Game, das sind so Sportspiele, so Aerobic oder Fitness-Trainer Deluxe. Und das steckt in dem Genre, in der Genrebezeichnung Exergame drin, aber wenn Sie hören, es ist ein Exergame und Sie wissen, was das ist, dann wissen Sie, Sie werden sich wohl bewegen müssen. Auf irgendeiner Tanzmatte oder irgendeinem Controller müssen Sie bewegen und so, damit das Spiel Sie vorankommen lässt. Und da wissen Sie schon, was Sie von Ihrer Performance zu erwarten haben. Ist nichts mal im Sofa sitzen und spielen, sondern da müssen Sie körperlich ran. So, also Subgenres sind nicht konsistent. Es sind nicht immer nur Subgenres eines ludischen Genres, sind weitere ludische Spezialitäten, sondern eben, also so, es gibt Action-Adventure und dann gibt es Stealth. Da wissen Sie, aha, es gibt so Spielmechaniken, da kann ich mich verstecken. Das wäre so ein ludisches Subgenre. Aber manchmal haben sie auch technische, narrative oder visuelle oder performative Einschränkungen, die das Subgenre ausmachen. Auch die Zuordnung einzelner Spiele ist nicht einfach, was gerade bei Rennspielen, Sportspielen und Simulationen auffällt. Komme ich noch drauf. Also ist ein Rennspiel eine Simulation? Was ist mit Mario Kart? Was simuliert das eigentlich? So, und ist es jetzt ein Rennspiel? Und sind Rennspiele Simulationen oder nicht? Und da sind sich alle nie so einig, diese Genre-Klassifikationen. Das Ziel ist also nicht ein vollständiges System eindeutiger Zuordnung, sondern eine Menge sinnvoller Kategorien, um die Vergleichbarkeit und Abgrenzung von Spielen untereinander zu vereinfachen. So, jetzt gehen wir die mal durch. Also ich gehe diese Liste durch, die Sie hier finden und die im Wesentlichen auch, Sie kriegen jetzt das Kondensat dieser Klassiker der Spielgeschichte-Vorlesung. Wenn Sie das aber interessiert, kommen Sie donnerstags vorbei, aber mehr als das werden Sie für diese Vorlesung erstmal nicht brauchen. Also Actionspiele. Naja, eines der wesentlichen Merkmale ist die Beherrschung von Raum. Meistens geht es um die Beherrschung von Raum, nicht immer, also von Spielraum, durch schnelle Abfolgen einfacher Entscheidungen. Sofern Sie ein Actionspiel spielen, ist klar, Sie müssen schnell reagieren. Sonst ist es kein Actionspiel mehr, sonst wird es ein Puzzle oder irgendwas anderes, ein rundenbasiertes Taktikspiel. Aber wenn Sie Action haben wollen, heißt es muss irgendwie flott gehen. Nicht immer gleichermaßen flott, aber ohne schnelle Abfolge kein Actionspiel. Sehr häufig basiert es darauf, dass Sie Muster erkennen müssen. Beobachten und Ausnutzen von Mustern, also Patterns, wie sich die gegnerischen Figuren bewegen, wie sich die Hindernisse bewegen, dass Sie da durchlaufen können oder dass Sie da drüber springen können, dass Sie bestimmte Dinge einsammeln und das alles noch rechtzeitig schaffen. Notwendig ist das genaue Timing und kinästhetisches Erlernen der Spielsteuerung. Damit ist gemeint, dass Sie irgendwann aufhören müssen, über die Steuerung nachzudenken. Das macht man in den ersten Leveln und entweder hat man die Steuerung dann in der Hand oder man hört das Spiel auf, weil man nicht mehr weiterkommt. Also glauben Sie nicht, dass Sie bei Super Hexagon irgendwie eine Analyse, okay, ich muss jetzt 3 nach links und dann wieder 2 nach rechts. So. Und das haben Sie entweder irgendwann im Griff oder Sie sagen, das Spiel ist mir zu schwer. Und dieses Kinästhetik, das Denken mit den Händen, das zeichnet viele Actionspiele aus, dass sie das Gefühl haben, das läuft automatisch. Und wenn sie jemanden sehen, der das richtig gut kann, ahnt man auch, dass das inzwischen nicht mehr bewusst gesteuert wird. Subgenres wären Maze, also Labyrinthspiele, die inzwischen nur noch so als Minigames in anderen Spielen auftauchen, aber in den 80er Jahren ausgelöst durch Pac-Man. Also da gab es Dutzende von Labyrinthspielen. Manche von denen kennt man noch so als Klassiker der Arcade-Welt. Aber Pac-Man schlägt sie natürlich alle am Bekanntheitsgrad. Gar nicht so an der Spielqualität. Es gibt wirklich sehr hervorragende Labyrinthspiele. Und auch da gilt es bei Labyrinthen eben nicht nur finde den Ausgang, sondern finde den Ausgang unter Zeitdruck oder unter einer bestimmten Herausforderung. In dem Fall von Pac-Man 4 Geister, die ihn verfolgen. Aber als besonderes Merkmal, was da noch dazukommt, ist halt diese Labyrinth-Raumstruktur. Aber Beherrschung des Raums, ganz klar. Sie zeigen, dass Sie den Raum beherrschen, indem Sie alle Punkte essen und damit klar machen, Sie kommen überall hin, wo Sie hinwollen. Dann ebenso ein großes Subgenre sind die Jump'n'Runs, auf Englisch Platformer genannt, die mit Donkey Kong von Nintendo 1981 ihren Anfang nehmen, indem so Figuren wie Mario, damals noch als Jumpman bekannt, oder Donkey Kong, damals hieß er ja schon Donkey Kong, es war eine King Kong-Adaption, ganz klar, und Prinzessin Peach, die hier aber noch Pauline heißt. Aber trotzdem, auch sie ließ sich schon irgendwie entführen und musste gerettet werden. Das zieht sich ja dann durch die Mario-Reihe durch. Zum Beispiel Super Mario Galaxy 2, was eine direkte Fortführung des Genres ist, wenn man so will, aber mit so unglaublich vielen Erneuerungen, dass man das Ursprüngliche nur noch deswegen wiederkennt, weil man sieht, es ist irgendwie dieser lustige, kleine, bärtige Mensch mit der roten Mütze. Also es kann man auch noch sagen, das ist auch noch sozusagen so eine Art von Genre, das Franchise, also die Marke, die dahinter steckt. Ist es ein Batman-Spiel oder ist es ein Mario-Spiel oder ein Metal Gear Solid-Spiel? Das erkennt man an der audiovisuellen Darstellung. So, Flipper- und Pinball-Simulationen, die deswegen, also es ist ein eigenes Subgenre, weil es wirklich viele davon gibt und historisch haben sich die Arcades auch neben den Pinballspielen, also den Flippern, den analogen Flipper-Automaten entwickelt und relativ früh auch versucht, die Automaten nachzuahmen. Inzwischen haben sie Flipper-Simulationen, die besser sind als das analoge Original, weil, oder das ist ja inzwischen, analog ist ja kein Flipper mehr, die sind ja alle elektronisch. Zum Teil könnte man sagen, also auch schon eigene Computerspiele oder Mixed Reality Games, weil dahinter ein Computer sitzt, der die ganzen Aktionen steuert. Es ist nicht das gleiche Gefühl, wenn Sie mal an einem echten Flippertisch spielen, keineswegs, aber es fängt es einigermaßen gut ein, weil Sie eben also doch die komplexen Abläufe, die so ein Flipperautomat ausmachen, sehr gut inzwischen, also relativ einfache Physik, aber dafür raffinierte Steuerung, je nachdem, wo Sie mit dem Ball hinkommen, inzwischen sehr gut simulieren können. Kampfspiele sind das Subgenre, was nicht mit Street Fighter anfängt, aber Street Fighter ist, also gerade 1 und dann Teil 2, also sehr bekannt machen. Ist eine eigene E-Sport-Kategorie geworden, weil es sehr, also am Anfang ist es so ein Button-Mashing, man haut einfach nur auf die Knöpfe und hofft, dass man das trifft und viele spielen auch genau so. Aber so der echte, vom Mashing to Mastering halt gibt es so ein schönes Buch, wo man halt die Subtilitäten von Kampfspielen lernen kann oder mal beschrieben bekommt. Auch das ist so ein Genre, was jetzt inzwischen ins 20. Jahr geht, 30. Jahr geht. Gods Among Us war ein bekannter Titel, aber es kommen regelmäßig neue raus. Also ich habe immer nur so zwei Beispiele jetzt für diese Folie ausgewählt. Gods Among Us insofern interessant, dass sie hier noch diese Superhelden-Franchise damit vermischen. Also irgendwie ist die Franchise, es ist kein Genre, nicht? Aber es ist noch so was Ähnliches, können Sie auch noch sagen, können Sie Spiele einschränken, ist es ein Fighting-Spiel? Jetzt eben in welchem symbolischen Universum, ein Star Wars Fighting Spiel könnte man sich genauso vorstellen oder ein Herr der Ringe Fighting Game und so oder eben hier von Superhelden. Man nimmt häufig natürlich eine Franchise, die mit der Spielmechanik was zu tun hat, also dass irgendwie Superhelden und Schurken aufeinander einhauen, das ist bekannt, das gehört zu dem narrativen Genre dazu. Von Hobbits und Orks würde man das jetzt weniger erwarten, deswegen kann es machen, aber bei Superhelden, bei Karatekämpfern oder Shaolin-Mönchen, da ist das irgendwie, passt besser in die, naja, wenn man so sagen will, Narration. Sondern die Shoot'em-Ups als 2D oder 2,5D Schießspiele und im Grunde genommen die ganzen Shooter gehören da rein. Shoot'em-Ups, muss man sagen, sind ein Subgenre der Shooter. Ich habe jetzt schon mal so ein paar weitere Subgenres aufgemacht. First-Person-Shooter, so wie Wolfenstein 3D, auch hier nicht das erste, aber sicherlich das wirkmächtigste. Das sehen wir aber noch, wenn wir in die 90er eintauchen. Und Bioshock Infinite 2013 ist halt auch eins gewesen, aber Shooter kommen ja ständig welche raus. Häufig so als gemischte Spiele, so wie Far Cry, da haben sie, ist zwar ein Shooter, aber in vielerlei Hinsicht hat es auch Rollenspielelemente, Action-Adventure-Elemente. Also da ist es bei Far Cry gar nicht so klar, ist es mehr Action-Adventure oder mehr Shooter. Bei Bioshock ist es ziemlich klar, dass es halt erstmal ein Shooter ist. Third-Person-Shooter, bei dem Sie die Spielfigur noch sehen. Das wird in der Literatur häufig klar getrennt, Third-Person- und First-Person-Shooter. Das liegt daran, dass Spiele wie Gears of War eigene Mechaniken einbauen, so diese Cover, also dass sie sich verstecken können. Und das macht in First-Person-Spielern keinen Sinn, dass sie sehen, wie sie in die andere, der Gegner ist hinter ihnen, weil sie sich gerade verstecken, das klappt nicht gut. Aber in Gears of War sehen sie halt die Figur, wie sie zu ihnen guckt, weil sie sich gerade versteckt und dann können sie noch die Waffe irgendwie über sich halten und dann auf die Gegner schießen. Das funktioniert, wenn sie die Figur sehen, wenn sie es selber sind, also funktioniert diese Mechanik nicht mehr so gut. Aber es gibt auch Spiele, wo sie wählen können, ob sie Third Person oder First Person die Perspektive einnehmen wollen. zum Teil macht es das Spiel automatisch, so Metroid gibt es so eine Variante, wo sie dann einfach in diese Figur reingehen und plötzlich sehen sie es aus der First-Person-Perspektive oder Outcast. Da können sie einfach mit einer Taste drücken, wo soll die Kamera sein? Soll die Kamera hinter ihnen sein oder im Kopf des Spielers? Und aus technischer Sicht ist es völlig egal, wo sie die Kamera aufbauen. Also wenn sie jetzt keine spezielle Third-Person-Mechanik einbauen, können sie dann die Kamera positionieren, wo sie wollen, und plötzlich haben sie einen Third-Person, First-Person oder sogar einen Second-Person-Shooter. Den müssen sie sich mal anschauen, Second-Person-Shooter. Also es ist so ein Proof-of-Concept, habe ich letzten Donnerstag mal gezeigt, ist kein eigenes Subgenre, weil es eigentlich nur ein Spiel gibt, was das macht. Aber das wäre so ein Ding, der Vollständigkeit halber braucht man auch das noch. So, nächstes Subgenre Adventures. Da geht es jetzt plötzlich gar nicht mehr um Action. Das macht das Genre der Action-Adventures. Da geht es um Rätsel, Rätsel lösen, Objekträtsel. Also wie müssen Sie bestimmte Objekte kombinieren, damit die Tür sich öffnet. Sie müssen den Schlüssel finden, der ist aber in der Vase. Aber um die zu kriegen, müssen Sie erstmal aus dem Aquarium den Hammer holen. Und also solche Dinge muss man da zusammensetzen. Oder Informationsrätsel. Um die Tür zu öffnen, brauchen Sie einen Code. Aber den finden Sie nur auf Briefen, die in Büchern versteckt sind. Aber um in das Bücherregal zu kommen, brauchen Sie die Leiter. Und dann geht es wieder los. Logikrätsel, dass Sie versuchen, bestimmte Puzzle. Also immer, wenn ich das nach links drehe, geht das zwei nach rechts. Und dann geht aber das obere zwei nach hinten. Und dann müssen Sie sich darüber nachdenken, wie Sie das hinkriegen, dass sich wieder die Tür öffnet. Oder ein Subgenre Finden von Objekten vor komplexen Hintergründen, also diese Hidden Object Games, kann man auch als Adventure packen. Angefangen hat das Ganze mit Text Adventures in den 70er Jahren, als es gar keine Grafik gab und sie von dem Computer einen Text präsentiert bekommen haben, den mussten sie lesen und dann konnten sie halt so Dinge eingeben wie geh nach Westen, nimm die Lampe, öffne die Tür. Das mussten sie eintippen auf der Tastatur und dann hat das Spiel entsprechend neuen Text ausgegeben. Heute nennt man das Interactive Fiction, also interaktive Fiktion, meistens sind es fiktionale Geschichten, aber Sie können das auch es gibt auch interaktive Dokumentationen oder interaktive Interviews, wo Sie die Fragen stellen, die der Interviewer schon vorher gestellt hat und wenn Sie die richtige stellen, die es schon gab, kriegen Sie eine der Originalantworten. Also all das gibt's. Es wurde sehr schnell, als dann die Computer mit Grafikmöglichkeiten ausgestattet wurden, zu so illustrierten Text-Adventures, wie The Hobbit von 1982, wo sie dann bestimmte Szenen aus dem Buch zumindest als Bitmap-Grafik sehen. Die wurde vor ihren Augen gezeichnet, weil man die Grafiken gar nicht abspeichern konnte, aber man konnte die Koordinaten der Linien abspeichern, dann wurde das halt gemalt. Es ist interessant, sich das anzuschauen. Aber das Spiel selber war ein reines Text-Adventure, also sie konnten nichts in dem Bild machen. Das ändert sich dann in den Grafik-Adventures, in denen Sie auf das Bild klicken müssen. Ich habe jetzt die Point-and-Click-Adventures gar nicht drin. Ich glaube, die kommen auch gar nicht mehr vor. Nee. Am Donnerstag reden wir über Adventures. Aber Point-and-Click-Adventures war so eine Mischung, da mussten Sie auf Verben klicken aus einer Liste. Das ist so ein Übergangsding. Also, dass Sie noch, Sie mussten sie nicht mehr eintippen, die Verben, und konnten auch nicht mehr falsch raten oder sich vertippen. Aber konnten dann zum Teil auch schon in das Bild klicken. So, sie drücken auf Take, auf das Verb und dann auf den Schlüssel im Bild. Und Mist von 1993 hat diese Verbliste dann endgültig gestrichen und gesagt, okay, wenn du auf den Schlüssel klickst, willst du ihn wohl nehmen. Oder wenn du irgendwo hinklickst, dann weiß ich, was du damit vorhast. Und es gab immer nur eine Aktion und sie mussten in der richtigen Reihenfolge irgendwelche Maschinen zum Laufen bringen. Und ob Sie es glauben oder nicht, das war das erfolgreichste Spiel aller Zeiten, bis es dann 99, 2000 von The Sims abgelöst wurde. Wenn Sie das heute spielen, das ist nicht schön gealtert, also es funktioniert nicht mehr so gut. Aber 93 war das eine Offenbarung, dass solche Spiele möglich sind. Andere bekannte so Daedalic, The Book of Unwritten Tales. Daedalic ist ja eine der deutschen Firmen, die Adventure-Spiele noch hochhält und regelmäßig grafische Adventures rausgibt mit in Deutschland zumindest großem Erfolg. Also Adventures, Grafik-Adventures sind ein Genre, das in Deutschland noch gut läuft und sonst nirgendwo auf der Welt. Falsch, nein, bis vor einigen Jahren durch die Telltale Games, Walking Dead, Game of Thrones, The Wolf Among Us sind grafische Adventures wieder hoch im Kurs. Aber das ist wie bei so Genres, mal gibt es Höhen und mal gibt es Tiefen. Die Visual Novels sind spezielle, aus dem japanischen Raum kommende grafische Text-Adventures, wenn Sie so wollen. die ein bisschen darauf basieren. Also in Japan sind das, ist es eine eigene Literaturgattung, wenn Sie so wollen. Also es gibt sehr viele japanische Spieler, die ihre gesamte Lektüre aus Visual Novels ziehen. Und das können textlastige sein oder sehr bildlastige. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, einerseits hat Japan eine viel längere Comic-Tradition oder Manga-Tradition. Und das mag damit zusammenhängen, dass sie zur Beherrschung der japanischen Schrift halt so 8000 Zeichen kennen müssen. Sie brauchen ihre gesamte Schulzeit, um die Tageszeitung lesen zu können. Das ist einfach, also die müssen viel schneller, um an Informationen zu kommen, Bildsprachen lesen können. Es gibt dort Anleitungen, wie sie sich im Erdbebenfall verhalten, selbstverständlich als Bild. Wie wollen Sie denn einem 12-Jährigen erklären, hier, liest sie das mal durch. Also das geht einfach nicht, weil er das gar nicht lesen kann. Also gibt es sehr viele Erklärungen oder sehr viele Dinge im normalen Alltag, die in Form von Bildern kommen. Und deswegen sind solche Visual Novels auch viel selbstverständlicher. Insbesondere da es ja auch einige gibt, die das mit dieser Schriftsprache nie so ganz hinkriegen. Gibt es ja in Deutschland auch, aber wenn Sie in Deutschland müssen Sie so 60 Zeichen kennen, zwei Alphabete, einmal groß, einmal klein. Aber dann können Sie zumindest, wenn Sie es schaffen, die Wörter daraus entziffern. Wenn Sie im Japanischen haben Sie vier Alphabete und drei Buchstabenalphabete und dann noch das Chinesische, aus dem Chinesischen kommende Zeichenalphabet mit 7800 und so. Also es ist einfach eine unglaubliche Masse an Zeichen, die Sie da beherrschen müssen. Und da kann sich dann Visual Novel als Spielgenre ganz anders verbreiten als in europäischen oder amerikanischen Spielkulturen, die sagen, okay, also Sie sehen auch Analog Hate Story ist halt kanadisch, also eine kanadische Spielemacherin, die sich aber so der japanischen Bildsprache verpflichtet fühlt, aber ganz selbstverständlich große Mengen Text darunter bringt. So, und dann ein Subgenre der Adventures, wenn Sie so wollen, Interactive Movies, war ja im letzten Semester die Klassikervorlesung, X-File Games, also so war so die Ausschlachtung einer sehr erfolgreichen Fernsehfranchise, das war so eine der Erfolge, so Game of Thrones der 90er, also das hat jeder X-Files geguckt irgendwie. So, und Heavy Rain wäre ein bekanntes so aus unserer Zeit oder Beyond Two Souls, die dieses Interactive Movie Thema aufgreifen, also die wollen weniger ein Spiel sein, sondern tatsächlich ein Filmerlebnis auch vermitteln, aber mit entscheidenden Möglichkeiten des Spielers in den Filmablauf einzugreifen. Und entweder sie machen das mit gerenderten Menschen, also mit wirklichen Real-Life-Footage, oder inzwischen macht das halt fotorealistische Computergrafik mit aufwendigem Motion Capture. Das Problem der Adventures war, es fehlte die Action. Also das gab einfach so den Wunsch, wir haben die Action-Spieler und die Adventure-Spieler auf der einen und der anderen Seite, aber wie wäre es denn, wenn man beides kombiniert? Und das fing in den 90ern an, es fing schon in den Ende der 70er an, aber so der große Erfolg kam in den 90ern, als die Computer leistungsstark genug waren, um größere Welten, die ein Adventure erfordert. Adventure bringt ihnen eine tolle Narration. Also das waren die narrativen Spiele der 80er waren und der 70er waren selbstverständlich Text-Adventures und Grafik-Adventures. Wenn Sie eine Geschichte hören wollen, dann spielen Sie ein Adventure. In den 90ern wurde der Speicherplatz größer, die Grafik besser, sodass Sie jetzt zum ersten Mal Actionspiele in einer narrativen Welt präsentieren können. Und dann werden Elemente aus Action- und Adventure-Spielen genommen, um sowas wie Plattform-Action-Adventures, wie Tomb Raider von 96 oder Zelda Ocarina of Time von 98, mit den klaren Action-Elementen, also müssen zeitkritisch gegen irgendwelche Gegner vorgehen, aber auch den oder hier Plattformen, Sie müssen irgendwelche Plattformen überwinden. Aber Sie müssen auch Rätsel lösen, also Sie müssen die richtigen Items finden und an die richtige Stelle bringen oder bestimmte Maschinen verstehen oder Informationen sammeln. Das gehört irgendwie dazu und das war bei frühen Actionspielen, mussten Sie auch, aber der Schlüssel war klar, der Schlüssel liegt da oben, Sie müssen da nur hinkommen. Aber hier geht es darum, Sie müssen das wirklich auch suchen oder Sie müssen der Geschichte folgen, dass Sie verstehen, wie es weitergeht. Und das ist so ein Genre, was in den 90er Jahren hochkommt mit so Subgenres wie Open World Action Adventures, dann ab 2000 mit GTA 3. Also da können Sie sich in der Welt frei bewegen, Saints Row oder Red Dead Redemption. Eben Far Cry wäre auch so eine Reihe. Oder Infamous. Sie haben die Möglichkeit in der Welt die Hauptplotlinie zu verfolgen oder einige der Sublinien. Sie können aber auch andere Dinge machen. Und gerade in GTA 5, also ist er nun sehr berühmt für seine weiträumigen Möglichkeiten. Also Sie können Golf spielen, Sie können Taxi fahren, Sie können irgendwie einen Beruf ergreifen oder Händler werden. Also Sie können viele andere Dinge machen. Gerade wenn Sie die Hauptstory durchgespielt haben, gibt es eine Menge Dinge, die Sie weiterhin machen können. Dazu kommen dann, also online geht es natürlich auch, aber häufig wird es online dann in Form von Rollenspielen präsentiert. Stealth sind typische Action-Adventures, die mit Metal Gear Solid 1998 anfangen. Sie können auch sagen, Pac-Man ist auch eine Form von Stealth-Game, ne? Weil in Pac-Man müssen Sie diesen Geistern entkommen, aber es wird nicht so als Stealth-Game wahrgenommen. Aber es hat sehr viele Ähnlichkeiten, weil klar ist, die Begegnung mit den Gegnern endet immer tödlich. Und das ist bei Stealth-Game auch häufig so. Sie haben zwar Waffen, aber für eine direkte Konfrontation reichen die häufig nicht aus, beziehungsweise nicht sehr lange. Vielleicht können Sie mal so eine Gruppe ausnehmen, aber wenn Sie länger versuchen, so wie in Action-Shootern zu kämpfen, also dann verlieren Sie. Assassin's Creed wäre ja auch so eine ganz berühmte Reihe, die das aufgegriffen hat. Und so eine Mischung aus Stealth-Game, aber dann auch so ein offenes Kampfspiel manchmal ist. Survival Horror fängt auch Mitte der 90er an, wo sie noch weniger Ressourcen haben. Also der offene Kampf ist noch schlimmer, sondern sie müssen sehen, dass sie mit den wenigen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, eine größere Bedrohung, und die kommt halt häufig aus der narrativen Welt von Horrorspielen, also welche Zombies, fleischfressende Aliens oder ähnliches, überstehen und sie die großen Teil des Spieles damit zubringen, einerseits irgendwie auf der Hut zu sein und dann Ressourcen zu sammeln, die ihnen fehlen. Dead Space wäre so eine Mischung, also Dead Space hat ja auch sehr starke Shooter-Elemente, aber auch hier ist klar, dass Horror und Überleben in dieser feindlichen Umgebung im Vordergrund steht. Anderes Genre, anderes Spielgenre, was älter ist als die Action-Adventures und aus den Papiervarianten, also Pen-and-Paper-Rollenspielen hervorgegangen ist, sind eben Rollenspiele, Computer-Rollenspiele. Inzwischen ist es ja soweit, dass viele von Ihnen vermutlich die Pen-and-Paper-Variante gar nicht kennen. Höchstens vom Hörensagen oder weil es Freunde gibt, die das spielen oder aus Filmen. Aber Pen-and-Paper wird gar nicht mehr so intensiv gespielt. Zur Geschichte kommen wir, wenn wir in den 70ern irgendwie da vorbeigehen. Wesentliches Merkmal von Rollenspiel ist die Quantifizierung und Optimierung der Spielfigur. Also Sie haben nicht einfach einen Spieler, der vielleicht bessere Waffen kriegt, sondern der hat charakteristische Merkmale, Stärke, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Sprunghöhe, was auch immer Ihnen da einfällt. Also das kann ich quantifizieren, seine Fähigkeiten, und verbessern. Im Laufe des Spiels kriege ich die Gelegenheit, also durch einen Levelaufstieg oder durch irgendeinen Spezialtrank oder durch einen Zauber, was einem auch immer da einfällt, die Möglichkeit, meine Spielerwerte zu verbessern. Und das geht so weit, dass sie sich irgendwann entscheiden müssen, gehe ich eher den Weg des Kämpfers oder den Weg des Diebs oder den Weg des Zauberers, also baue ich meine Magiefähigkeiten aus oder meine Waffenfähigkeiten oder eher meine Fernkampffähigkeiten oder meine Versteckfähigkeiten. Und im späteren Spielverlauf müssen sie sich die Situationen suchen, die für ihre Fähigkeiten dann halt auch ausgelegt sind. Häufig geht es einher, manchmal, nicht immer, aber inzwischen doch immer häufiger mit einer Quantifizierung und Abwägung moralischer Optionen. Und da wird dann auch gerne drüber geschrieben, über Moral in Spielen, die meistens wirklich so, möchtest du irgendwie der alten Frau helfen oder sie überfahren lassen? Also das sind dann so gut-böse Dinge, wo Statistiken zeigen oder Spieleruntersuchungen, die Mehrheit der Spieler wählt dann doch den guten Weg, weil sie sich einfach nicht wohl damit fühlt, den Bus voller Kinder in den Teersee werfen zu lassen. Und auch bei Star Wars, so Good Force, Bad Force, Dark Side und so, das spielt man mal, aber im Grunde genommen fühlen sich alle wohler, wenn sie auf das Happy End, in dem das Gute siegt und das Böse bestraft wird, hinarbeiten. Und beim zweiten Durchlauf, dann guckt man mal, wie es sich andersrum spielt. Aber so die erste Wahl ist gar nicht so sehr die, jetzt endlich mal das machen, was ich sonst nie darf, sondern ich glaube, 2/3 aller Spieler entscheiden sich dafür das Gute. Was daran liegt, dass Spiele es vielfach nicht schaffen, die böse Seite ist dann halt einfach böse und dann weiß man auch, das ist das eigentlich nicht das Richtige. Und diese Vorstellung, okay, du kannst auch die andere Seite spielen, aber du verstehst dann, dass die Handlungen so sind, wie sie sind, weil du das Gefühl hast, das sei das Richtige. Und das ist ja sowas, was dann Telltale in seinem Walking Dead hingekriegt hat. Man muss halt einen der beiden retten, und wen rettet man? Und der andere stirbt auf jeden Fall. sondern haben Sie die Wahl, für wen Sie sich da entscheiden. Also das sind so Optionen, da kann man nicht sagen, die ist richtig und die ist falsch. Es gibt da keine externe Moral, nach der man das ziemlich deutlich einordnen kann. Willst du das Universum beherrschen oder befreien? Und da kann man dann wirklich anfangen, über moralische Optionen zu reden. Aber in Rollenspielen können Sie sich halt manchmal entscheiden, nur da ist bestimmt noch Raum für Verbesserungen. Es gibt eine maximale interne, regelhafte Verknüpfung der Spielwelt, dass Sie versuchen, alles, was Sie machen, hat irgendwie Auswirkungen auf andere Dinge. Eben auf irgendeinen Ihrer Spielwerte oder auf die Abnutzung Ihrer Waffe oder die Munition, die Sie haben oder die Health Points, die Sie noch zur Verfügung haben. Also man versucht, möglichst viel in dieser Welt miteinander zu verbinden, damit der Spieler diesen Optimierungsgedanken fortführen kann und sagt, okay, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie mein Charakter sein soll und das versuche ich in dieser Welt zu realisieren. Und dafür müssen Sie die Spielobjekte eng miteinander verbinden. Und häufig haben Sie so ein Mikromanagement vom Inventar, dass Sie das Inventar den Platz, also denken Sie an Diablo, wenn Sie das kennen, Sie haben so den Rucksack und dann können Sie sagen, okay, der Speer, der verbraucht 5 Rucksack-Items, aber wenn ich ihn nach links packe, dann habe ich noch ein bisschen Platz für Heiltränke. Wenn ich das aber in die Mitte platziere, dann kriege ich so irgendwie diese speziellen Helm, der macht mich unter. Oder wie viel Munition habe ich noch? Ich kann aber nur 5 Health Packs mit mir rumtragen und dafür muss ich was anderes abgeben. Das gehört auch irgendwie dazu, dass bis hin zu Spielen, wo dann jedes Ihrer Items eine Abnutzung hat und ein Alter oder Ihr Item aufgefrischt werden kann. Oder Sie müssen eine ganze Gruppe verwalten. Denken Sie an Pokémon. Okay, wen packe ich jetzt nach vorne, damit der im nächsten Kampf aufgelevelt wird? Aber im Moment, der braucht noch 20 Punkte, dann kriegt der einen neuen Spruch. Und das gehört irgendwie dazu. Und es gibt Menschen, die finden das schrecklich, weil das so was Excel-haftes hat. Also, dass sie irgendwelche Tabellen verwalten und gucken, wer jetzt gerade, ob die Summe immer noch optimal ist. Und andere suchen genau das. Dieses Gefühl, wirklich wie beim Fußballmanager für alles zuständig zu sein und Spielertrainingszeiten einzustellen. Und das kann man bei Rollenspielen eben auch machen. Subgenres sind jetzt hier narrativ das Fantasy-Rollenspiel, aber ebenso gut könnten Sie das Horror- oder Science-Fiction-Rollenspiel nehmen. Aber Fantasy-Rollenspiel hat die längste Tradition, kommt von Dungeons & Dragons und das wiederum direkt von Tolkiens Herr der Ringe. Fängt nicht bei Ultima 1 an, aber Ultima 1 wiederum ist so ein Startschuss für die Computer-Rollenspiele im Homecomputer-Sektor 1980. Planescape Torment ist nicht so bekannt, aber eines der Pinnacles of Computer Role-Playing Game, kann man so sagen. Insbesondere, weil es bei verschiedenen Durchläufen wirklich substanziell andere Storylines anbietet. Also Sie spielen nicht die gleiche Story mit dem oder mit dem anderen durch, sondern wie Sie sich Ihren Charakter auswählen, entstehen oder welche, insbesondere welche Teammitglieder Sie sich auswählen, spielt sich das Spiel an, dass Sie kriegen andere Dialogoptionen, andere Handlungsmöglichkeiten. Und es ist eines der verlorenen Klassik, kann man sagen. Wurde aber durch Kickstarter, wurde jetzt so eine Fortsetzung, Tides of Numerana, finanziert. Mal schauen, ob das den alten Geist, weil die alte Gruppe da mitmacht, wieder einfangen kann. Dann hat sich auch relativ rasch das Subgenre der Action-RPGs rauskristallisiert. Und wenn Sie so wollen, ähnlich wie es beim Fantasy, gibt es High Fantasy, so Herr der Ringe, und Low Fantasy, Conan der Barbar. Was man schon vom Namen her ahnt, wo der Unterschied ist. Das eine baut eine Welt auf mit Sprachen und Kulturen und einer eigenen Historie. Und Conan der Barbar ist halt, also geh von A nach B und erledige alle dazwischen. Und das Ganze so ein Fantasy-Setting. So und so kann man sagen, Fantasy-Rollenspiele, die gehen auf die Immersion in der Spielwelt. Dialoge, sie kriegen irgendwie Geschichten zu der Welt dazu. Wenn sie auf Items klicken, können sie lernen, wie es da hingekommen ist. Und Action-RPGs reduzieren das. Okay, sie wollen auf Level 26 von diesem Dungeon kommen und werden ständig von Horden, von Monstern angegriffen, die sie aber auch alle mit ihren Fähigkeiten irgendwie erledigen können. Und sie werden immer stärker, um neue Monster zu erledigen. So, das hat so eine ganz andere Spielmechanik, weil sie im Grunde genommen das ganze Spiel nur betreiben. Also sie töten Monster, um Items zu bekommen, um mehr Monster töten zu können, die stärker sind. Aber es ist unglaublich befriedigend als Spielerlebnis, aber so, wenn man da narrativ rangeht, ist man sehr enttäuscht. Weil die Narration tatsächlich da auch sehr untergeordnet ist und sehr stark auf Klischees basiert. In diesen Spielen, da gibt es zum Teil wirklich sehr ausgefeilte Narrationen, die halt an so einen Fantasy-Roman rankommen. Und das ist halt Conan der Barbar, aber interaktiv. Und das ist natürlich was völlig anderes. sondern gibt es Open World RPGs. Die Elder Scrolls Reihe ist da sicherlich die bekannteste, in der die Welt so immens groß ist, dass sie Stunden und Wochen und Tage und Wochen damit zubringen können, nur die Welt zu erkunden. Und selbst wenn sie die Storyline durchgespielt haben, immer noch was entdecken. Nebenquests etc. Das funktioniert auch, wird aber doch rasch abgelöst von den Massive Multiplayer. Also interessanterweise, Open World braucht ja große Speichermengen. Das ist überhaupt nicht so einfach zu haben. Es gibt es erst seit den 90ern. Aber Anfang der 90er fängt es auch mit dem Internet, also der Kommerzialisierung des Internets an. Und da fangen auch die ersten Massive Multiplayer Games an, die es wiederum als Text Adventure schon in den 80ern gab. Also es gab Massive Multiplayer Online Text Adventures, wenn Sie so wollen. Die hießen MUDs, also Multi-User Dungeons. Und die gibt es immer noch. Also wenn Sie das interessiert, können Sie es immer noch das ein oder andere MUD finden. Also die Idee war, wie gesagt, wahrscheinlich schon bei den Telegrafenämtern im 19. Jahrhundert gab es schon sowas. Also zumindest gab es dann Online-Spiele, wenn Sie wollen. Also sobald die Technik da ist, wird das halt auch umgesetzt. Nur in den 80er Jahren hatten wir Dungeons and Dragons und deswegen gab es dann auch Online-Fantasy-Welten. Und in den 90ern hatten wir endlich die Grafik und ein flottes Internet, um die entsprechenden Informationen zu übertragen. Sodass man sowas wie World of Warcraft 2004 dann hat und Ende der 90er EverQuest oder Neverwinter Night, Anfang der 90er gab es schon mal eine Version als Massive Multiplayer. Massive heißt, oder Massively, so richtig viele, tausende von Spielern. Also nicht etwa so ein 8-Spieler-Spiel, sondern 800. Viel mehr, als Sie kennen und als Sie auch wissen, wer da mitspielt. Und dann wird es Massively. Und das wiederum löst, gerade im asiatischen Raum, Korea ist ja eines der beliebtesten, aber auch China, da spielen dann wirklich Millionen von Menschen diese Rollenspiele in ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Das muss gar nicht Fantasy sein. Da gibt es dann ähnlich viele narrative Subgenres wie in anderen auch. World of Warcraft bis heute das erfolgreichste, geht jetzt ins 10. Jahr, oder jetzt geht es ins 11. Jahr, und hat immer noch, also ich glaube, immer noch 7 Millionen zahlende Klienten. Die zahlen jeden Monat 10 bis 15 Dollar oder Euros, und davon kann Blizzard natürlich immer noch gut leben. So, nächstes Subgenre, die Simulation. Nächstes Genre, die Simulation. Jetzt kommen wir so ein bisschen auf dünnes Eis, weil nicht klar ist, was da die Subgenres sind und wie trennscharf das ist. Was macht das erstmal aus? Simulationsspiele geht darum, dass sie Parameter der Welt identifizieren, das Gleitverhalten von Gummireifen auf nassen Straßen. So, da muss man Parameter dazu für identifizieren. Die sollen realistisch angeordnet werden. Also wenn ich den Reifen wechsle, wird sich dieser Parameter ändern, wie das Auto driftet, oder das hängt davon ab, wie schwer das Auto ist oder die Tageszeit oder die Außentemperatur. Also der Zusammenhang der Parameter soll realistisch werden. Dann werden diese Parameter vom Spieler so eingestellt, dass das Spielziel erreicht wird, die Auslenkung des Lenkrads und die Neigung des Gaspedals und sowas, damit sie vorankommen, aber nicht von der Strecke fliegen. Und daraus entsteht dann dieses Gefühl von Immersion in einer, also Emergenz heißt, es entsteht etwas, was größer ist als die Summe seiner Teile. Und nur weil die Parameter, die ich Ihnen jetzt so beschrieben habe, das ist kein Spiel. Aber wenn man es gut macht, dann wird es halt ein Spiel. Und was gibt es für Simulationen? Ist vielleicht klarer, wenn ich es Ihnen so beschreibe. SimCity wäre so ein typisches Spiel. 1989, was damals, also es gab Simulationen vorher, aber die Rennsimulationen verdienten den Namen nicht. Als Computerspiel SimCity kennen Sie noch, es gibt es ja immer noch als Spielereihe, da verwalten Sie eine Stadt. Es wurde damals gefragt, ist das überhaupt ein Spiel, weil es kein Spielziel gibt. Also Sie sind nie fertig. Sie können das Spiel nicht gewinnen, Sie können verlieren, indem Ihre Stadt untergeht, aber das war damals eine Diskussion. Deswegen wollte es keiner haben. Und Will Wright hatte große Probleme, einen Publisher für sein Spiel zu finden. So, und da geht es halt darum, dass sie die Gebäude richtig verteilen. Was ist Industrie, was ist Wohnbau, was ist Kommerzansiedlung, Fabriken, Kraftwerke bauen, Stromtrassen ziehen oder Straßen bauen. Dann das Land überhaupt erstmal besiedelbar machen. Und dann kommt die Bevölkerung und die wiederum zahlt Steuern. Und mit dem Geld können sie neue Sachen aufbauen. Das funktionierte 1989 schon, das funktioniert 2007 in SimCity Societies, oder in verschiedenen Stadtverwaltungsspielen. Inzwischen halt in voll 3D, aber die Simulation ist davon ungenommen. Simulation können Sie auch trennen von fotorealistischer Darstellung. Das geht einher. Also es bietet sich natürlich an, dass man dann in der Grafik möglichst realistisch wird, aber Sie können auch gerade so Aufbau- und Verwaltungssimulationen, da geht es ja nur um die Struktur, ökonomische Strukturen, politische Strukturen und wie die grafisch repräsentiert werden, ist eigentlich egal. Das geht auch über Excel-Tabellen oder über Tabellen. Solche Spiele gibt es auch, die sind halt sehr speziell, also wo Sie wirklich nur irgendwelche Tabelleneinträge verwalten und sagen, der Rest entsteht emergent in meinem Kopf. Aber das ist ein klares Subgenre, Aufbau- und Verwaltungsspiele. In denen geht es nicht um Action, also manchmal geht es zeitkritisch, aber es sind keine Actionspiele, es sind auch keine Adventures, weil es kein Rätsel ist. Sie müssen halt ein System stabilisieren und ein System kennen. Dann gibt es die großen Berufssimulatoren, wenn Sie so wollen. Das ist jetzt nicht die offizielle Bezeichnung. Ich glaube, es gibt gar keine. So Farm, hier Farming Simulator, Landwirtschaftssimulator. Die meisten dieser Simulatoren basieren auf irgendwelchen Fahrzeugen. Holzfäller-Simulator, eben Farm- oder Busfahrer und Rettungssanitäter-Simulatoren. Da gibt es eine riesige Breite und die sind inzwischen gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang. Also ursprünglich waren das so richtige so Shovelware, die wurden schnell produziert und waren irgendwie massiv verbuggt, also brachen immer ab und haben wenig dazu beigetragen, aber gerade der Landwirtschaftssimulator ist voll modbar, es gibt eine Online-Community, der hat downloadable Content, das ist ein Riesending geworden und sicherlich auch so der Leuchtturm des ganzen Genres, weil das ein qualitativ, wenn Sie solche Spiele mögen, ein qualitativ hochwertiges Spiel geworden ist. So, und da gibt es halt den Streitsinn der Spiele und so ein echter Ego-Shooter-Spieler, der rümpft natürlich die Nase, aber es gibt eine große Spielerbasis, es ist extrem faszinierend, wie das funktioniert. Aber gut, manche sagen, also ich habe schon einen Beruf bei Tage, da will ich abends sicher noch Landwirt sein. Aber andere suchen genau das. Das ist eben kein Spiel mit Orks und Elfen und Menschen, kleinen Menschen mit Haaren auf den Füßen und spitzen Ohren und so, sondern das ist so ein Setting, was auch man in der Welt wiederfindet. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dieses ganze Fantasy-Science-Fiction-Gedöns hängt mir zum Hals raus. Ich suche irgendwie eine Anbindung in meine Welt, in meine Lebenswelt. Und da sind Sie bei solchen Simulationen, und da sind Sie auch nicht der Superheld in der Sportveranstaltung, also Sie haben nicht übermenschliche Kräfte oder sind immer so der Beste, Schönste, Stärkste. Also es sind keine Allmachtsfantasien von Teenager-Jungs, wie viele Computerspiele, sondern einfach so eine ganz robuste Simulation des Lebensalltags von Leuten, die vielleicht faszinierend sind, weil die auf faszinierenden Fahrzeugen sitzen. Es gibt ja auch Menschen, die stehen an der Brücke über dem Hauptbahnhof und schauen Züge an. Oder die stehen den ganzen Tag auf der Plattform an Flughäfen, weil die das einfach toll finden, Technik in Bewegung zu erleben. Und da kann man sich drüber amüsieren, aber letztlich ist es, also ich meine, über andere Dinge kann man sich auch amüsieren, das machen die ja dann ihrerseits. Also warum muss man sich drüber amüsieren? Das sind einfach ganz normale Genres, die auch einen großen Markt haben. Gehen Sie mal in den Mediamarkt, da gibt es einfach eine ganze Regalwand mit solchen Spielen und die reservieren sich so viel Raum nur, weil die gut weggehen. So, und das sind Berufssimulatoren. Nicht alle Berufe, aber es werden immer mehr und zum Teil auch schon Berufe, die gar nicht mehr nur auf Fahrzeugen basieren. Dann gibt es soziale Simulationen, auch das fängt in den 80ern an, Little Computer People. Da kaufen Sie, das ist ein ganz nettes Spiel, Sie kaufen das Spiel mit dem Satz, es gab es damals auf Disketten, ich weiß nicht, ob Sie Disketten als Datenträger noch kennen, das waren halt so Scheiben wie CDs, wenn Sie wollen, in einer Plastikverpackung mit deutlich weniger Speicherplatz. Und Sie kaufen so eine Diskette und auf jeder Diskette war ein anderes Little Computer People drauf, das war die Werbung. Und dann legen Sie das ein und dann generiert das Spiel eindeutig aus dieser Diskettensignatur so eine Figur, speichert das auf der Diskette. Sodass Sie das Gefühl haben, Sie haben wirklich so ein Haustier erworben. Und das bevölkert dann Ihren Computer. Und dieses Männlein geht halt durch, lebt in dem Haus, dann können Sie sagen, komm, spiel mal Klavier oder geh doch mal duschen oder telefonier, geh Fernsehen gucken. Und wenn Sie bitte sagen, dann macht er das auch häufig. Das haben viele nicht herausgefunden, dass man da irgendwie sagt, please play the piano. Und dann setzt er sich hin und spielt Klavier. Wenn er sagt, play piano, dann, nö, macht er nicht. Aber manchmal sagen sie auch irgendwie, jetzt geh Fernsehen gucken, sagt er, nö, will ich nicht, ich muss jetzt den Abwasch machen oder sowas. Also das ist, dann hat er noch ein Haustier. Und so. Also man konnte dem so ein bisschen wie so ein Aquarium zuschauen, aber es war Little Computer People. Und es war überraschend, so auch wie Adventure-Elemente, was sie so alles eingeben können, was der versteht. Und manchmal tanzt er dann, wenn er eine Schallplatte auflegt. Und das ist ganz interessant. Und sie kennen das, weil The Sims das dann 2000 übernommen haben, dieses Modell weitergeführt. Es gab in den 90ern auch noch ein paar Versuche über irgendwelche Haustiere, die sie großziehen müssen, die sich dann entwickeln, denen sie was beibringen. Und so soziale Simulationen. Und The Sims ist ja nun das erfolgreichste Spiel aller Zeiten und dominiert seit wahrscheinlich 15 Jahren alle Charts, weil sie auf den Top 10 der also am meisten verkauften Spiele kommt immer mindestens ein Sims-Titel vor, in jedem Land. Also es ist wirklich ein unglaubliches, riesiges Spiel geworden. The Sims 3 sehen Sie hier noch von 2009, wo Sie eben auch zusätzliche Content downloaden können und dann bestimmte Kleidung oder bestimmte Innen- und Außenausstattung für Häuser. Und warum spielt man das? Es ist halt so ein Puppenhaus, wenn man so will, aber ein interaktives und es bietet einem noch viel mehr. Ist also so ein Genre eben auch hier. Es geht nicht darum, dass man immer die Welt retten muss oder dass irgendwelche Außerirdischen oder man ist der letzte Ninja, muss gegen was auch immer vorgehen, sondern es ist so ein Spiel, was einem eine Verbindung mit einer symbolischen Welt gibt. So, und das ist eines der Möglichkeiten, die Simulationen, egal ob es jetzt Fahrzeuge, Aufbauspiele, soziale Simulationen sind, immer mitbringen. Man hat auch so ein Systemverständnis. Also man entwickelt ein Verständnis dafür, wie dieses System funktioniert. Ob man das überträgt auf die Außenwelt oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist erstmal die Möglichkeit, die Dynamik eines Systems zu beeinflussen. Und dabei auch noch Geschichten zu erzählen. Das kommt ja auch dazu. Das ist diese Emergenz. The Sims hat keine Storyline, aber jeder, der Sims spielt, kann ihnen eine Geschichte erzählen. Die werden ja auch gesammelt, diese Player-Stories. Das ist was ganz anderes als diesen linearen Pfad eines Action-Adventures nachzulaufen oder vielleicht nicht linearen Pfad, aber die vorbereitete Geschichte in einem Action-Spiel abzulaufen, ist was anderes als eigene Geschichten erzählen zu lassen. Und jeder Durchlauf hat eine neue Geschichte. Bei God Games auch, Populous von 89 hat das Genre begründet, da sind sie nicht Teil der Spielwelt, aber sie sind die Kraft, die diese Spielwelt gestalten kann. Fast gleichrangig zu den Programmierern. Und sie sehen dort, wie sich ihre Bevölkerung in der Welt halt unter den Rahmenbedingungen entwickelt, die sie geben. Sie können Berge erzeugen und wieder einstürzen lassen. Sie können das Wetter beeinflussen oder die Versorgungslage. Sie können ihnen Güter geben oder vorenthalten. Sie können Katastrophen schicken oder abwenden. Also diese God Games. Godos von 2013, naja, das war so der große Versuch von Peter Molyneux, da nochmal mit dem Genre rauszukommen, ist ja grandios gescheitert. Das Genre gibt's, ist nicht sehr weit verbreitet, aber gibt's immer mal wieder neue Ausprägungen, die aber viel ruhiger sind als, also sie haben auch hier Allmächte, aber es ist was anderes als eine Wirtschaftssimulation, weil sie nicht... Also Sie gestalten hier die Rahmenbedingungen. Bei einer Wirtschaftsaufbausimulation, da müssen Sie das Dorf aufbauen oder die Stadt verwalten. Hier verwalten Sie die Welt und die Stadt verwaltet sich selber. Und Sie können nur gucken, wie reagiert eigentlich diese Bevölkerung darauf, auf die Rahmenbedingungen, die Sie stellen. Und deswegen wird das als eigenständiges Subgenre aufgefasst, weil die Frage ist, wer eigentlich was mit dem Spiel machen kann. So, jetzt kommen wir zu dieser Frage Simulation. Was ist mit Rennspielen? Sind Rennspiele Simulationen? Charakteristisches Merkmal von Rennspielen sind die Fahrzeuge, sonst ist es kein Rennspiel. Die Wettbewerbe, meistens geht es um Wettbewerbe, nicht immer. Aber die meisten Rennspiele haben eben auch ein Wettbewerb, sei es gegeneinander oder sei es gegen die Zeit auf einer bestimmten Strecke. Oder sie müssen bestimmte Tricks schaffen, also durch den Doppellooping müssen sie halt durchkommen. Es gibt eine polare Steuerung, also Sie geben, so nehmen wir mal beim Auto auch, ich gebe einen Winkel an und dann eine Richtung, im Gegensatz zu XY-Koordinaten. Das ist bei den meisten Rennspielen auch so. Es gibt frühe Rennspiele, die Sie steuern wie so ein Jump-and-Run-Plattformer, aber die sind irgendwie quirky. Inzwischen ist man gewohnt, dass man wirklich sagt, okay, ich drehe das in die Richtung und dann geht es dahin. Und die sogenannte Gummiband-KI, die darauf basiert, dass Sie als Spieler ja irgendwie das Gefühl haben wollen, Sie können gewinnen. aber sie brauchen eine Herausforderung. Was machen sie denn, wenn sie so flott sind, dass sie in allen davonfahren? Dann macht man die anderen halt schneller. Das ist wie so ein Gummiband. Je weiter sie von den anderen weg sind, desto schneller werden die. Wenn sie aber dann einmal also von der Strecke fallen, dann sind alle anderen weg. Die kriegen sie nie wieder ein, wenn die normal fahren würden. Also werden die langsamer. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie die einholen, plötzlich können Sie alle überholen, aber in der Geschwindigkeit geht es da nicht weiter. Plötzlich geht es dann vorne an der Spitze wieder schwer zur Sache. Und das sind so Merkmale von Rennspielen. Und da gibt es Simulatoren. Und hier ist ja mein, also der ist der Simulator mit der schönsten Geschichte. Simulatoren gibt es selbstverständlich auch außerhalb von Spielen. Und die echten Fahrzeugsimulatoren bei Daimler und so behaupten auch, sie machen gar keine Spiele. Ich glaube Ihnen kein Wort, aber es funktioniert genau wie eine Simulation. Hier haben Sie aber iRacing und iRacing ist ein Spiel, die vermessen reale Strecken mit so Laserscannern, um jede Bodenwelle, ich glaube bis einen halben Zentimeter im Spiel nachzubilden. Und natürlich vermessen Sie auch so die Autos, also ne, Parametrisierung der Außenwelt und Verknüpfung der Parameter. Und zwar so, dass Sie möglichst realistisch auch noch die Autotypen unterbringen. Und die schöne Geschichte ist hier, dass der Weltmeister in iRacing die Gelegenheit hatte, an so einem echten Rennen teilzunehmen, einem echten Auto. Und nach kurzer Trainingszeit, er kannte das Auto ziemlich gut aus seinem Simulator, nach kurzer Zeit in der Lage war mitzufahren und dann auch eines dieser Rennen gewonnen hat. Nicht das ganze Turnier, aber er hat tatsächlich gelernt, im Simulator mit solchen Rennautos umzugehen. Und er kannte die Strecke genau gut, also, und zwar auf höchstem Niveau. Es war gar nicht so, der konnte dann auch mal über die Strecke fahren, sondern er konnte richtige Rennen mitfahren. So, und dann ist die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Spiel und Simulation? Ich habe Bücher, wie man mit Microsoft Flight Simulator X seinen Pilotenschein machen kann. Nicht, dass Sie dann auf den Unterricht verzichten, aber wie können Sie sich mit einem Flugsimulator auf Ihren Pilotenschein vorbereiten? Weil die Wetterbedingungen, das Verhalten der Flugzeuge so realistisch simuliert wird, dass Sie sagen, was Sie da lernen, können Sie hinterher übertragen. Sie brauchen noch einen Lehrer, der Ihnen so ein paar Tricks zeigt oder so ein paar Details, aber im Grunde genommen können Sie mit dem Flugsimulator fliegen lernen. Oder mit dem Rennsimulator können Sie fahren lernen. Es gibt auch inzwischen zur Unterstützung des Führerscheins, dann können Sie halt durch die Innenstadt fahren, aber nicht GTA-mäßig. Wenn Sie da die rote Ampel überfahren, ist das Spiel halt vorbei. Aber halt das ganze Verhalten, Sie biegen nach rechts ab, wo müssen Sie gucken und wenn Sie nicht gucken, passiert was, wie sieht es bei Nebel und Nacht auf der Autobahn aus? Das kann man simulieren und es wird vermarktet wie ein Spiel. Oder ist es eine Simulation? Ist es ein Serious Game? Oder ist es ein Lernspiel? Ist iRacing ein Lernspiel? So wird es ja auch nicht vermarktet. Also diese ganzen Kategorien, dass man sagen kann, das ist die Simulation, das ist ernst und das ist das Spiel, das ist ja nur Zeitvertreib. Das macht überhaupt keinen Sinn, insbesondere nicht bei Spielen, die heutzutage auf den Plattformen rauskommen kann. Deswegen benutze ich solche Kategorien auch nicht und denke, auch die Flugsimulatoren, inzwischen, Sie können Piloten ausbilden, also bei Lufthansa werden Piloten ausgebildet, deren erster Einsatz ein echtes Flugzeug ist und die alles im Simulator gelernt haben. Was natürlich daran liegt, dass die Flugzeuge wesentlich die Arbeit selber machen und der Pilot halt nur im Notfall eingreift. Aber es ist kein Problem heute wirklich fliegen, einer Passagiermaschine fliegen zu lernen im Simulator. Und es wird nicht lange dauern, dass solche Simulatoren dann auch in die, auf die Konsolen vordringen. So, da gibt es bei Rennsimulationen, also die echten Simulationen, wo nicht klar ist, was ist Spiel und was ist nicht Spiel, das hängt wahrscheinlich wirklich von der Plattform ab. Wenn Sie sagen, okay, das ist ein Einzelwerk, das steht im Hangar von Lufthansa, dann ist es eine Simulation. Wenn Sie es auf dem PC irgendwie in Ihrem Büro spielen können, dann ist es nur noch ein Spiel. Aber von der ganzen Technik ist es kaum zu unterscheiden. Halbsimulationen sind Spiele, also jetzt bei Rennspielen, die zwar realistisches Fahrverhalten simulieren, aber da können Sie halt dann doch mal gegen die Leitplanke fahren und dann kurz wenden und weitermachen. Also die wesentlichen Merkmale, bei iRacing geht das nicht. Wenn Ihnen bei iRacing der Reifen platzt und Sie dann in der Umrandung landen, dann ist das Spiel für Sie gelaufen, also ist dieses Rennen für Sie gelaufen. Bei Gran Turismo oder Forza ist es halt so, dass Sie auch mal kurz einen Unfall machen können und Ihr Auto sieht immer noch niegelnagelneu aus und mit glänzenden Kofferhauben oder Motorhauben. Also das gehört irgendwie dazu, dass Sie hier, das steht das Rennerlebnis im Vordergrund in realistisch simulierten Fahrzeugen. Und die bemühen sich wirklich bei Gran Turismo eben, welche haben sie in Dunlop-Reifen und wie fährt der sich eigentlich auf dem speziellen Asphalt in der Pariser Innenstadt, wenn es regnet. Also solche Fragen stellen die sich bei der Modellierung ihrer Autos. Und das Gefühl ist, endlich mal ein Lamborghini fahren oder ein Porsche. So wird das auch beworben. Wie bei Sportspielen ja auch. Endlich mal Nürnberg gegen Leverkusen spielen lassen. Und hier kann ich halt mal irgendwie ein Lamborghini gegen einen Porsche antreten lassen. Und man hat die gleichen Motorengeräusche und das Fahrverhalten ist ähnlich. Und ist das Beste, was sie kriegen können, wenn sie nicht eine Million übrig haben. So, dann gibt es als völlig unrealistisches Rennspiel, Kartspiel oder Arcade Racer, ebenso wie Mario Kart, hier Mario Kart Wii, wo es nicht nur um merkwürdiges Fahrverhalten der Fahrzeuge geht, sondern sie können Dinge einsammeln oder es geht darum, den Gegner auf Bananenschalen ausrutschen zu lassen. Sie haben Hindernisse, die sie auf der Straße nie finden und so. Also es ist allen klar, die das spielen, dass man hier nicht Autofahren lernt. Bis auf Eltern, die meinen, oh Gott, hoffentlich fährst du so nicht Fahrrad oder hinterher im Auto. Aber jeder, der das spielt, weiß, das ist kein Trainingsprogramm, sondern es ist einfach irgendwie ein Partyspiel. Und so wird es ja auch vermarktet und so wird es auch angenommen. So, und das ist so dieser graduelle Abstufung. Das ist bei Rennspielen. Das Problem ist, wenn Sie Rennspiele den Simulatoren zuschlagen, dann geht das bei iRacing problemlos. iRacing ist eine Simulation und ein Rennspiel. Mario Kart ist nur ein Rennspiel und keine Simulation. Und da überlappen sich Genres plötzlich auf eine Art und Weise, die halt jeder Systematik zuwiderläuft. Das Problem ist, wenn Sie es haben, wo stellen Sie es ins Regal? Stellen Sie es zu Simulation oder zu Rennspiel? Was machen Sie mit iRacing? Kaufen Sie es zweimal, um es an zwei Orten zu verstehen? Oder Bibliotheken haben dieses Problem. Wenn Sie das Spiel in der Bibliothek bestellen wollen, wo suchen Sie danach? In welchem Regal schauen Sie danach? Und da braucht man eigentlich eine eindeutige Zuordnung, aber Rennspiele passen einfach da nicht dazu. Genauso wenig wie Sportspiele. Sportspiel ist ja auch so ein Ding. Sport ist ja überhaupt, ist keine Narration, das ist irgendwie ein spezielles Regelsetting, aber die Sportspiele, die wir haben, die sollen was simulieren. Also die Spielregeln, die Spielmechanik, die orientiert sich an einer realen Sportart. Und schon geht's los. Was machen wir mit fiktiven Sportarten, irgendwie Blood Bowl oder Rocket Racer, Sportarten, die es so gar nicht gibt, vielleicht weil sie zu brutal sind oder weil sie mit gleitenden Flugzeugen, die im Weltraum fliegen, also, oder eben League of Legends, dann wurde es kein Sportspiel. Aber was machen Sie mit Spielen, die ganz klar als Sportspiele herkommen, aber überhaupt keine reale Sportart repräsentieren? Also das ist schon mal so ein Problem. Dann haben Sie bei Sportspielen die kompetitiven Mehrspielermodi, dass Sie gegeneinander spielen, was halt ein Merkmal von Sport ist, so das Kompetitive. Sie haben ein Ligensystem, in dem Sie aufsteigen, also es gibt eine Liga und da können Sie sich irgendwie hoch und runter leveln. Und häufig eine mimetische Steuerung, also dass man versucht, die Sport, also wenn sie werfen, deswegen so Wii Sports, wenn sie werfen, müssen sie auch richtig die Werfbewegung ausführen. Und auf dem Controller müssen sie halt nach vorne drücken, um zu laufen. Also diese Idee, dass die Richtung oder die Aktion, die am Bildschirm ausgeführt wird, in dem Sportspiel sich widerspiegelt, wird so weit wie möglich respektiert. Aber wenn Sie mal FIFA spielen mit diesen unglaublich vielen Kombos, die Sie da drücken können, merkt man, dass mimetische Steuerung zwar angestrebt wird, aber in komplexen Spielen nicht umzusetzen ist. Auf der anderen Seite haben sie dann so Kinect-Sports, also wo es wirklich heißt, du musst die Bewegung ausführen, damit das funktioniert. Und das sind auch die einzigen Spiele, die auf der Kinect gut laufen. Das sind Tanz- und Sportspiele, weil da die mimetische Steuerung so unmittelbar evident ist. Die können gar nicht raus. Bei der Wii konnte man ja dann irgendwann noch Tennis aus dem Handgelenk spielen. Also man konnte natürlich so Tennis spielen, aber irgendwann merkte man, das war der Mode völlig egal, ob man die guckt nur nach der Beschleunigung, aber woher die Beschleunigung kommt, weiß sie nicht. Also hat man halt Tennis, also die Profis spielen halt so wie und die Anfänger, die spielen es aus dem Schultergelenk. Bei der Kinect geht das nicht so einfach. Die Kinect weiß, ob sie den rechten Arm über der rechten Schulter haben. Da können sie nicht sagen, ich heb mal den Ellenbogen. Der muss halt der Ellenbogen über dem Schultergelenk sein. Und das macht das ganze Kinect-Erlebnis deutlich fordernder. Sportspiele klappen gut, aber bei allen anderen Spielgenres, die sie ausprobiert haben, waren die Spieler total genervt, dass sie jetzt so stampfen müssen oder das Schwert schwingen sollen. Und das ist zwar witzig am ersten Mal, so die erste Stunde macht Spaß und dann packt man es nicht mehr aus, weil es zu anstrengend ist. Aber Sportspiele klappen super auf der Kinect. Nicht alle, aber manche. So, hier sehen Sie the mother of all, also nicht alle, aber so das, die bekannteste Franchise, FIFA seit 93, auch die geht ja jetzt schon ins über 20. Jahr, hat immer das gleiche Spiel, sagen Kritiker, und immer bessere Grafik. was nicht ganz stimmt. Es gab diesen Punkt, wo sie weg davon ging, ein Fußballspiel zu simulieren. Inzwischen geht es bei Sportspielen eigentlich bei den ganzen größeren Reihen nicht mehr darum, das Spiel zu simulieren, sondern die Übertragung des Spiels. FIFA gibt Ihnen das Gefühl, Sie sitzen live bei einer Fußballübertragung dabei, aber die Sie auch noch spielen. Aber als dann die Kommentatoren dazu kamen oder die verschiedenen Kamerawinkel, die wirklich so dann bis hin zur Zeitlupe und der Tor-Goalcam, die dann die besten Schüsse nochmal nachfilmen, dieses Gefühl, man ist bei einer Live-Übertragung mit prozedural erzeugten Kommentatoren, also die Kommentare sind jeweils auf das Spiel erleben irgendwie abgestimmt. Und das führt dazu, naja, das ist ganz klar, die meisten Menschen kennen Fußball gar nicht aus dem Feld, sondern aus dem Fernsehen. Und die besten Übertragungen sind auch nicht, boah, bei der Weltmeisterschaft live dabei sein und dann in der letzten Reihe sitzen und den Ball so groß sehen. Die Atmosphäre ist uneinholbar des Stadions, ganz klar. Das kann aber auch eine Konsole nicht erreichen, diese Menschen drumherum, die alle mitfiebern. Aber das Spielerleben, live dabei zu sein, das kennen viel weniger, so richtig auf dem Feld Fußball zu spielen. Und wo man Fußball herkennt, ist eben aus den Übertragungen aus dem Fernsehen. Und da kommen die Kommentatoren rein, die Kamerawinkel etc. Und das versuchen Sportspiele inzwischen, egal ob das jetzt Fußball ist oder Basketball oder Baseball oder Football und Soccer oder Radrennenspiele, da geht es immer um die Simulation der Fernsehübertragung. So, und bei FIFA kommt dazu, deswegen kaufen Menschen jedes Jahr das neue FIFA, gar nicht, weil das Spiel so toll ist, sondern weil man die neuen Aufstellungen hat, die echten Ligenaufstellungen. Und deswegen ist Pro Evolution Soccer, was zwar eine bessere Spielmechanik hat, aber leider nicht die Verträge, dass sie die originalen Namen nutzen dürfen, ist immer die zweitbeste Wahl, weil es darum geht, so seine eigene Begeisterung für dieses Spiel eben nochmal interaktiv nachzuerleben. Dann gibt es die Familiensportspiele, die ich ja eben schon erwähnt hatte, fallen darunter und da werden dann reale Sportarten simuliert. Hier rechts sehen Sie zum Beispiel Fake Gamer, wobei, also das gehört immer auf beiden, nicht? Das sind diese Fake Gamers, die spielen gar nicht, die werden ja gerade fotografiert. Und vor ihnen ist halt die Kamera und nicht etwa der Fernseher, auf dem das Spiel ist. Deswegen immer Obacht geben, wenn man solche Bilder sieht, das sagt überhaupt nichts über das Spielerleben aus, das sagt nur darüber aus, was der Verkäufer gerne möchte, wie sie das Spiel wahrnehmen. Dass solche Szenen durchaus vorkommen können, ist vielleicht möglich, aber das darf man da nicht trauen, dass das so ist. Also Familiensportspiele sind so die beiden großen Unterscheidungen in die normalen Simulationen und Familiensportspiele. Man könnte jetzt noch so Fantasy-Sport, also Sportarten, die es gar nicht gibt, aber rein spielmechanisch funktionieren die ganz ähnlich wie die anderen auch. So, nächstes Genre, Strategiespiele. Strategiespiele kennt man aus den Brettspielzeiten. Häufig kommt es auch her, also es gab Schach und Dame und dann gab es halt Schach- und Dame-Computer. Die Computerstrategiespiele sind unendlich viel komplexer als Schach. Und Schach ist ja schon schwer genug, aber wenn Sie heutige Strategiespiele sich anschauen, Echtzeit oder rundenbasiert, was Sie da alles berücksichtigen müssen an Parametern, da kommt kein Schachspiel mit. Und irgendwann hört es dann auch auf, dass man versucht, man kann das im Voraus berechnen, man entwickelt ein Gefühl wieder für das Spielsystem. Also es geht darum, einen eigenen stabilen Regelkreislauf zu erstellen. Gerade bei Echtzeitstrategiespielen müssen Sie erstmal eine Ökonomie aufbauen, dass Sie das, also Ressourcen sammeln, die Sie dann wieder einsetzen können. Ausnutzen und ausbalancieren von Stärken und Schwächen. Hier häufig das Stein-Schere-Papier-Prinzip. Also das kennen Sie ja, Schere schlägt Papier, Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere. Sodass Sie, egal welche Strategie Sie ausnutzen, man kann das, also der Gegner kann eine Gegenstrategie finden. Es gibt nicht den besten Zug oder den besten Spieler, der auf jeden Fall gewinnt, sondern es hängt immer davon ab, wie gut man sich auf den Gegenspieler einlässt, sei es der Computer oder ein menschlicher Spieler. Man muss die Spielumgebung mit einbeziehen, also Terrain und Ressourcen entsprechend berücksichtigen. Und es gibt eine Wechselwirkung von langfristigen Plänen, also der Strategie, und kurzfristigen Plänen der Taktik. Und da ist auch der Unterschied. Es gibt Taktikspiele und Strategiespiele. Taktik geht es darum, den Hügel zu gewinnen und Strategie, den ganzen Krieg zu gewinnen. Und der echte Stratege opfert auch mal ein Bataillon auf dem Hügel, um irgendwelche Vorteile rauszukriegen. So, und was gibt es da wiederum? Na, die Globalstrategiespiele, so eine Mischung aus Aufbau, aber eben auch meistens ja mit Militäreinsatz, also dass sie irgendwelche gegnerischen Räume, hier auch hier Beherrschung des Raums, wie bei Schach ja auch, Und es ist so eine Fortsetzung von Schach, aber mit, sie haben diese typischen Spielfeldeinteilungen, ursprünglich quadratisch, dann später auch Hexagonalfelder. Aber sie haben einfach viel mehr als beim Schach, weil beim Schach spielt das Gelände keine Rolle. Beim Schach sind alle Felder gleich. Hier spielt das Gelände eine Rolle oder das Alter der Figuren oder die Sichtweite, was können sie sehen. Und also all solche Dinge braucht man. Es dauert eine Zeit, bis sie eine Figur wiederkriegen. Beim Schach raus ist raus und so. Jede Figur ist gleich stark, jeder Bauer kann jede Dame schlagen. Bei Strategiespielen ist natürlich wichtig, wie viele Truppen sie wohin ziehen und aus welchem Winkel sie zu welcher Tageszeit wo angreifen. Also all das ist eine Verallgemeinerung von Schach, können Sie sagen. Und es ist unmöglich, diese ganzen Parameter vorher zu berechnen. Da arbeitet man so nach Feeling und nach dieser Idee, okay, ja, wer mehr hat, kriegt halt auch mehr. Aber wenn man eine gute Gegenstrategie findet, kann man dementsprechend begegnen. Globalstrategiespiele, die nutzen das alles aus und haben meistens so eine größere Karte und sind, muss man auch sagen, rundenbasiert in der Regel. Also immer spielt der eine, dann darf der andere seine Züge machen. Dann hat man dieses Action-Element raus. Man hat die Ruhe, seine Züge zu überdenken, vorzubereiten und durchzuführen. Im Gegensatz zu Real-Time-Strategies, StarCraft ist ja natürlich, Warcraft sind so die beiden großen Titel zu nennen, aber Age of Empires hat das Ganze in so ein historisches Setting gebracht. StarCraft 2 jetzt eben gerade für den E-Sport nochmal optimiert. Wesentliches Merkmal ist hier halt die Echtzeit. Und wenn sie nichts tun, der Gegner tut halt was. Sie können nicht sagen, Moment, Viertelstunde Bedenkzeit, sondern in der Viertelstunde baut der Gegner fleißig weiter, während sie noch überlegen, ob sie die Basis links oder rechts aufbauen wollen. Aber ansonsten ganz ähnlich, Ressourcen verwalten, aufbauen. Es gibt die Kampfsequenz, aber das ist wie beim Schach auch. Beim Schach haben sie eine Eröffnung, erstmal baut jeder seine Truppen auf und dann gibt es den großen Kampf im Mittelspiel und im Endspiel wird aufgeräumt. Also dann wird im Prinzip entschieden, wer im Mittelspiel die meisten Vorteile bekommen hat. Wir eskalieren gerade. Sie werden lauter, weil ich lauter werde. Das ist nicht gut für meine Stimme. Ihr ist mir egal, aber ich würde Sie bitten, wir machen gleich Pause. Ich bin gleich durch mit dem ersten Teil und dann können Sie Ihre Unterhaltung fortführen. Tower Defense ist ein Subgenre des Echtzeit-Strategiespiels, wo Sie eben diese Türme, Desktop Tower Defense, ganz lieb, können Sie noch im Browser spielen. Das wäre eine sinnvolle Beschäftigung. Das frisst nicht so viel Konzentration wie andere Tätigkeiten, wenn Sie Ihren Computer offen haben. Also da müssen Sie diese Türme bauen, um Wellen von gegnerischen Angriffen abzuwehren. Plants vs. Zombies war ein bekanntes Tower-Defense-Spiel. Gibt es immer mal welche, die so im Casual-Bereich sehr erfolgreich sind. Defense Grid, das Ganze in 3D. Also Sie müssen Ihre Ressourcen so aufbrauchen, dass Sie Verteidigungsstrategien bauen. Hat sich entwickelt aus StarCraft, also aus dieser Idee. Sie mauern sich irgendwo ein, das haben Spieler auch als Mod gemacht. Sie mauern sich ein und dann kommen Wellen von Angreifern, von Zergs oder so, die sie halt abwehren. In der Zwischenzeit müssen sie Ressourcen erwerben, um neue Abwehrtürme aufzubauen. Und sowas, und daraus entstand dann das Subgenre des Tower Defense und aus einem anderen Mod von Warcraft entstand dann die Multiplayer Online Battle Arenas, wo sie auch zwei, das ist eigentlich auch ein Echtzeitstrategiespiel mit dem Unterschied, dass sie so Helden haben. Es gibt besonders starke Spieler, die sich auszeichnen vor den anderen und gerade bei League of Legends haben sie ja diese Minions, das sind so das Kanonenfutter, so werden sie auch präsentiert. Und das ganze Spiel basiert darauf, dass die Welt in einem kompletten Gleichgewicht ist. Also immer diese Minions rennen aufeinander und löschen sich in der Mitte aus. Und das Ziel des Spiels ist es, dieses Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu stören. Wenn Sie das interessiert, wir haben ja hier im E-Sport, also so im League of Legends Teams, dass Sie mal in die Feinheiten der Spielmechanik eingewiesen werden. Ist, glaube ich, das erfolgreichste Spiel, also League of Legends, so was die meiste Playerbase hat, 40 Millionen, 37 Millionen Spieler, die das regelmäßig spielen und dann auf die größten Turniere mit, und Dota ja als Konkurrenzprodukt, mit irrsinnigen Preisgeldern, also irrsinnig, wenn man aus Computerspielrichtung guckt, wenn man aus Sportrichtung guckt, ist das ganz normal, dass man 7 Millionen Preisgelder mit nach Hause nehmen kann, unter den Siegern verteilt, aber das zeigt, dass auch hier so diese Diskussion, ist das jetzt schon Sport, weil es wie Sport vermarktet, durchgeführt und bepreist ist, oder bleibt es Computerspielen? Die Diskussion ist nicht abgeschlossen, aber der Widerstand wird geringer, einfach weil für viele es nicht zu unterscheiden ist, sagen wir mal, vom Sportschießen. Da ist ja nun die körperliche Betätigung auch sehr überschaubar. dennoch gilt das als olympische Disziplin, aber jemand, der am Computer sitzt und sehr als Team, sehr strategisch versucht, also die gegnerische Mannschaft zu überwältigen, gilt dann nur als Computerspieler. Das passt nicht zusammen. Und in vielen Ländern ist der Unterschied auch gefallen. Deutschland wehrt sich dann auch ganz verzweifelt. Wir schauen mal, wie lange gerade solche Spiele noch als Computerspielen und nicht als Sport gehandelt werden. So, dann gibt es sozusagen so andere Genres, das ist kein Subgenre der Strategiespiele. Es gibt Gesellschaftsspiele, also die Übernahme gehört dazu, so Computerschach. Ist Computerschach ein Computerspiel? Ist halt erstmal ein Brettspiel, was jetzt am Computer ausgeführt wird. Ja, per Definition ist es das, weil es ein Spiel ist, was mit einem Computer ausgeführt wird. Aber man hat das Gefühl, man bräuchte den Computer gar nicht dafür. Anders wird es, wenn Sie so Computerschach, also Schach spielen online, wo Sie dann plötzlich ganz viele Gegner haben und Blitzschachturniere spielen können. All das, was ohne Computer eigentlich so gar nicht möglich wäre. Die Diskussion will ich nicht führen. Aber es gibt Spiele wie Monopoly oder Risiko, die Sie einfach am Computer spielen können. Und dann gibt es Gesellschaftsspiele, die es als Brettspiele nie gab, wie Bomberman Land Wii oder Mario Party Spiele. Bei Mario Party sehen Sie noch so diese Spielfigur. Sie würfeln und können dann drei Felder vorrücken oder sowas. Also da gibt es noch Elemente von den normalen Brettspielen, aber Zusatzelemente, die nur im Computer laufen. Das ist so ein bisschen wie der Übergang vom Flipper in die Flipper-Simulation. Haben Sie hier Spiele, die würden als Brettspiel gar nicht mehr funktionieren, aber Sie tun so, als könnten Sie ein Brettspiel sein. Nur sind die Spielfiguren richtig lebendig, also in dem Spiel, und interagieren anders als die Figuren auf dem Brett. Es gibt das große Genre der Musikspiele. Da gibt es wiederum Subgenres, rhythmische, also wo Sie im richtigen Rhythmus drücken müssen, wie bei Parappa the Rapper. Das ist so eines der ersten, wo Sie so eine Choreografie nachdrücken müssen. Nicht tanzen, aber so, die müssen die richtigen Controller-Tasten drücken, damit der Zwiebelmeister mit Ihnen zufrieden ist. Fantastisches Spiel, also fantastische Grafik, gute Soundtracks und also gute Animationen. Inzwischen gibt es natürlich eine Menge andere dieser Spiele. Es gibt Pitch, also Tonhöhenspiele wie SingStar, da müssen Sie die richtige Tonhöhe treffen. Und bei Guitar Hero wäre es dann eher so ein Rhythmusspiel, Sie müssen die richtigen Controller-Tasten zum richtigen Zeitpunkt drücken. Oder hier in Amplitude, da können Sie eigene Musik einspielen und müssen dann wiederum die richtige Tonhöhe entlangfahren. Und je nachdem, welche Instrumente kommen, werden Ihnen Hindernisse in den Weg gesetzt, die Sie einsammeln müssen. Das sind so solche Spiele. Puzzlespiele sind ein eigenes Genre, was bei Tetris nicht anfängt, aber wie gesagt, Tetris war so der große Boost, der Spiele auch einem Publikum erschlossen hat von Leuten, die gesagt, mit Spielen vorher Computerspielen nichts anfangen konnten. So etwas elaborierte dann Portal 2, was wirklich eines dieser Spiele ist, die Sie gespielt. Das ist auch so ein Erstlingsspiel. Wenn Sie noch nie ein Computerspiel gespielt haben, können Sie mit der Portal-Reihe anfangen, weil Sie viel Zeit haben. Das setzt Sie nicht unter Druck und es fühlt sich fantastisch an, wenn Sie die Puzzle lösen. Es fängt langsam an und es wird dann immer komplizierter. Und ansonsten lernen Sie die Steuerung von so einem First-Person-Spiel und Ihre einzige Waffe ist halt diese Portal-Gun. Wenn Sie die nicht kennen, diese Portal-Gun, damit können Sie in bestimmte Wände Portale schießen. Ein blaues und ein orangenes, und wenn Sie durch das orangene rausgehen, kommen Sie im blauen wieder raus. Also Sie haben eine realistische Physik, mit dem kleinen Unterschied, dass Sie einen Riss im Raumzeitkontinuum erstellen können. Und darauf basieren die ganzen Puzzle, dass Sie Orte erreichen, die Sie ohne diese Portale nicht erreichen würden. Gibt es auch eine 2D-Flash-Variante, können Sie sich mal anschauen. Ist auf jeden Fall der Aufmerksamkeit wert, weil es zeigt, was Computerspiele erreichen können. So, dann gibt es so unbekanntere Genres wie Programmierspiele. Da müssen Sie die Spielfigur programmieren, so richtig mit Code, und dann gegen andere antreten lassen. Robocode ist so ein, da müssen Sie in Java einen Panzer schreiben und der kämpft dann gegen andere Panzer. Boring. Aber zumindest lernen Sie die Grundzüge der künstlichen Intelligenz zu programmieren. Glitch Space ist ein nettes Spiel, da müssen Sie Plattformen umprogrammieren, dass sie sich so bewegen, wie Sie das gerne hätten, damit Sie, das ist ein Plattformspiel und ein Plattformprogrammierspiel, wenn Sie wollen. Und dann gibt es so den Bereich, sind das noch Spiele oder nicht, Sandbox-Spiele, da können Sie machen, was Sie wollen. Also es ist kein Open-World-Spiel, sondern noch darüber hinaus. Gary's Mod ist ein Half-Life 2-Mod. Also da haben Sie alle Assets von Half-Life 2 und noch ein paar mehr. Die können Sie aber beliebig zusammenstecken. Und da gibt es auch kein Spielziel. Die Storys müssen Sie sich selber machen. Die Weltphysik funktioniert. Und wenn Sie das zu mehreren spielen, dann können Sie halt Geschichten erzählen oder so ein bisschen, Sie haben halt alles so wie so einen Sandkasten. Ein Sandkasten spielt, ist ein hervorragendes Spielzeug. Genau, Sandbox-Spiele sind eher Spielzeuge und keine Spiele. Aber Sie haben sowas wie Kerbal Space Program, da lernen Sie die Grundlagen der Orbitalphysik. Also Sie müssen eine Rakete ins Weltall bringen und oben eine Station aufbauen. Aber das Interessante an dem Spiel ist, wie oft die scheitern, weil sie halt aus diesen Dingen, die sie da kaufen können, eine Rakete zusammenstellen, aber gar nicht wissen, wie das geht. Aber die Physik ist sehr realistisch darin. So, und das ist eher ein Sandbox-Game, so ein Sandkastenspiel, wo sie alles machen können, was ihnen in den Sinn kommt und entweder es kommt was bei rum oder nicht. Hat einen großen Markt, weil die eben auch modbar sind. Das heißt, es gibt Communities, die bauen dann Erweiterungen dazu oder die tauschen Informationen aus oder zeigen sich ihre dollsten Aufbauten. Minecraft wäre so ein Sandbox-Spiel. Minecraft ohne Enderdrachen, wenn Sie so wollen. Also wo es einfach nur darum geht, ist so das Lego-Prinzip, Sie bauen sich Ihre Welt auf und das Spiel geht so weit mit Ihnen, wie Sie das möchten. Und wenn Sie... Also Minecraft im Kreativmodus friedlich, so, ne? Keine Monster und keine Probleme mit Ressourcen. Da können Sie einfach Sachen bauen. Taschenrechner, Computer, Fahrstühle, Städte, U-Bahn-Systeme, das kann man alles in Minecraft bauen, wird ja auch gemacht. Und das wäre so ein typischer Sandbox-Vertreter. So, dann gibt es die Kunstspiele. Rest hatte ich letzten Donnerstag mal aufgelegt. Spiele, wo dann andere fragen, ist das überhaupt ein Spiel? Ermüdende Diskussionen, die man gar nicht sich stellen muss, zum Glück hier. Selbstverständlich sind das alles Computerspiele im weiteren Sinne. Aber es gibt inzwischen Spiele, also Res gehört nicht dazu, aber Passage, die haben nicht so ein richtiges Ziel. Sie haben nicht richtig Hindernisse, keine Gegner. Es gibt keine Ressourcen, die sie brauchen. Also die wesentlichen Elemente, die man von Games kennt, und da kann ich dann auf das englische Wort gehen. Games sind Spiele wirklich, die haben Regeln und da müssen sie sich irgendwie drauf arrangieren. Aber der deutsche Begriff Spiel geht darüber hinaus. Also sie haben halt auch Play im Englischen als anderes Wort. Play ist eben sowas wie Theaterspiel oder Musikspielen. Ist das ein Spiel? Ist Theaterspielen ein Spiel? So, da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, aber es wäre kein Game, weil man spielt ja Theater nicht gegeneinander oder so. Aber irgendwie... Der Spielbegriff, das heißt ja auch Theaterspielen, der Spielbegriff kommt vor. Und das kann man im Deutschen sehr schön, gehört das alles zum Spiel, im Englischen, also Theater is not a game, aber play, Theater play, und Rest wäre dann ein Game. Da haben sie Regeln, Ziele, Ressourcen etc. So, insofern, es sind Computerspiele, aber vielleicht keine Computergames, wenn Sie so wollen. Aber das ist das Schöne, im Deutschen müssen wir uns die Frage nicht stellen. Und im Angelsächsischen weitet sich gerade der Spiel, also der Game-Begriff ein bisschen aus. Also es ist eine Diskussion, die wird vor allem im Angelsächsischen geführt, weil die halt mit ihrem Game-Begriff da irgendwie ein bisschen sehr eng fahren müssen. So, und als letztes gibt es selbstverständlich Genre-Hybridisierungen. Also es gibt Spiele, sehr viele Spiele, die gar nicht in ein Genre gehören, aber es gibt eben auch so den Fall, Deus Ex von 2000 war ein Action-Role-Playing-Adventure-Shooter. Oder Def Jam Icon ist ein Music Fighting Game. Also das ist so, boah, nicht jedes Spiel passt in eine dieser Schubladen. Manche gehen auch ganz bewusst den Weg und sagen, nein, ich will in mehrere Schubladen passen. Je mehr, desto besser. Dann können nämlich verschiedene Spieler verschiedene Dinge mit diesem Spiel anstellen. Und das ist ein eigenes Thema, aber das gibt es bei Filmen natürlich auch und bei Büchern. Das ist, gehört zu jedem Genresystem dazu, wenn es sich etabliert, dass ganz bewusst die verschiedenen Kategorien vermischt werden, um auch neue kreative Ideen zu bekommen. Sagen jetzt ganz bewusst, nehmen wir Rollenspielelemente dazu. So, das wäre der erste Teil.